Happy Shooting, Folge 287, Pökelfoto. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Wie war das mit Sprachkompression? Was war da?
Ja, ich packe immer alle Vokale und alle Konsonanten zusammen. Ein Wort. Also so ähnlich.
Ja, ganz toll.
Ja.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Irgendwie kleben Gaumen und Zunge im Augenblick ein bisschen, ich weiß auch nicht.
Das Aneinanderfügen der Laute in der richtigen Reihenfolge hilft beim Sprechen.
Nur, auch sprechen kann man auch anders, aber der Verständlichkeit tut es dann durchaus, es ist zuträglich.
So rum. Das ist die Frage, ob man es dann noch Sprechen nennen darf. Hat das mal jemand irgendwie definiert, was ist Sprechen?
Hier ist jedenfalls Happy Shooting, der Fotopodcast. Es geht um Sprech rund um die Fotografie.
Ja?
Ja, und wir sind zu zweit. Zum einen sitzt da der Chris in Hannover. Hallo?
Hallihallo, Tag.
In unserem Außenstudio Hannover. Ja, ich bin der Boris, ich sitze hier bei Nordheim und zusammen sind wir halt Happy Shooting. Ja, würde uns übrigens auch mal interessieren, wer denn jetzt so eine Folge eigentlich mal so gerade neu zum ersten Mal hört. Also, wenn ihr das jetzt gerade gehört habt und habt gesagt, ach du Scheiße, gleich wieder abschalten, schickt trotzdem mal eine E-Mail an info@happyshooting.de und sag mal, wo du uns so gefunden hast.
Ja, also übrigens, falls heute auffällt, dass die Stimmung hier ein klein wenig ausgelassener als normal ist, das liegt daran, dass wir schon eine halbe Stunde Pre-Show machen und eigentlich gar nicht wirklich Sendung machen wollten, weil das mit der vor der Sendung irgendwie doch recht lustig wurde.
Ja, es hat sich da ein spontanes Shopping-Treffen abgezeichnet. Ja, möglicherweise
gehen,
schauen wir mal.
Möglicherweise gehen wir beide in den nächsten Wochen mal irgendwann shoppen. Warme Winterklamotten shoppen. Ohne Scheiß jetzt.
Ja, und wann und wo, das werden wir dann noch veröffentlichen und vielleicht auch unterwegs ein bisschen berichten.
Jetzt ist dann. Ja, jetzt geht's aber um Fotografie.
Heute geht's um Fotografie.
Viel wichtiger, ja.
So sieht's aus. Und zwar mit den folgenden Themen. Wir wollen einen Gewinner ermitteln: den Härtetest-Gewinner.
Ja, wir haben zwei Fragen zum Thema Print- und Exportauflösungen.
Ach du Scheiße. Ja.
Was denn?
Was ist, ich schreibe mal kurz Anfang als Kapitelmarke rein.
Du musst den Knopf drücken, wenn Kapitel kommen.
Ja,
dann
ist,
haben wir ein Analog-Thema. Der Jan hat was eingeschickt zum Thema Filmfixieren mit Salz.
Jo.
Das finde ich jetzt mal wieder interessant.
Das ist spannend, ja, fand ich auch. Uwe hat einen Ausflugtipp und zwar zum Kamera Obscura, zur Kamera Obscura in Mülheim.
Der Holger schreibt uns einen Fototipp über das Zweitverwerten von Mitziehern.
Aaron hat eine Frage und zwar zu unserer Backup-Strategie.
André hat einen Link-Tipp, da geht es um ein 100 Jahre altes Objektiv an einer 5D.
Jens hat eine Gigapixel-Kamera aufgetan.
Der Bastian hat uns einen schönen Link geschickt zu einem Video, da geht es mal wieder um das Thema Timelapse.
Michael hat mich angeschrieben und zwar wird ein Hörertreffen im Lappadu im November geplant.
Ja, wir haben eine kleine Korrektur. Ich habe letztes Mal Blödsinn geredet und jetzt so, geht's aber wieder los.
Habe ich die Fallen Princesses übergangen?
Ich weiß nicht.
Weiß ich nicht. Jedenfalls, Alex hat uns da was ganz Spannendes geschickt.
Ja, ja, kommt ja eh noch alles gleich.
Kommt eh alles.
Aber wir fangen jetzt mal wieder an mit Geräuschen und Leuten, die Geräusche machen. Das habe ich jetzt kaum gehört.
Das ist relativ leise, ne? Lass mich das mal ein bisschen pimpen hier.
Pimp mal.
Ich pimp mal hier so ein bisschen auf OK und gib ihm.
3, 2, 1, Löke Fotos.
Ha, das weiß ich, was das ist. Das ist nämlich holländisch oder niederländisch.
Richtig. Nochmal.
Und
3, 2, 1, Löke Fotos.
Löke Fotos, weil meine Schwester, die lebt da nämlich. Also, die ist da verheiratet und hat zwei Kinder.
Ach,
deshalb höre ich das öfter.
Ja, das ist ja fein.
Sprech's aber trotzdem leider nicht.
Und dann haben wir das hier bekommen von Andreas. No?
No? das ist ja natürlich, das ist natürlich völlig klar.
Das ist völlig klar.
Völlig klar.
Schrotflinte, sagt der Chat.
Es ist ein Tischfeuerzeug aus dem Jahre 76. Also 1976.
Fast.
So klang das.
Fast, na gut. Fast richtig. Du hast eine Korrektur.
Ja, so ist das, wenn man sich die Sachen während der Sendung irgendwie aus dem Chat aufpickt und dann nicht ganz durchlässt. Ich habe letztes Mal gesagt, oh, guck mal hier, neue Firmware für die 5D Mark III mit HDMI, Clean Output und uncompressed und so weiter. Was ja erstmal theoretisch stimmt, aber die ist auch noch nicht da. Was ich vergessen habe zu erwähnen, letztes Mal ist das die erste, das ist eine typische Canon-Aktion, dass die erst im April 2013 kommen soll. Das war damals, wie damals die neue Firmware für die 5D Mark II mit besseren Videofunktion. Die haben die auch, glaube ich, ein halbes Jahr vorher angekündigt. Und so machen sie es jetzt wieder. Also die sagen, wir werden im April 2013 eine neue Firmware releasen für die 5D Mark III. Die kann dann eben Clean HDMI Output, so für die Leute, die extern aufnehmen wollen, also nicht mit Kompression aufnehmen wollen oder ihre eigene Kompression machen wollen. Da gibt es ja so externe Harddisk-Recorder. Und die hat dann auch irgendwas mit dem Autofokus noch verbessert. Strategie ist relativ klar. Zum einen, ja, okay, neue Funktion, aber zum anderen ist natürlich eine ganz klare Message, die da drin steckt, nämlich Leute, Finger weg von Nikon, wir machen es ja auch bald. Also es ist so ganz typisches, wir wollen nicht, dass die Leute zu Nikon abwandern, weil die entsprechenden Nikon-Geräte das schon so können, sondern wir machen das dann schon auch irgendwie. Und wie es dann genau wird und wie gut es implementiert ist, das kann jetzt noch keiner sagen. Ich gehe mal davon aus, dass es gut wird. Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln. Aber vor April nächsten Jahres braucht man nicht drauf warten. Also
ja, und dann warten wir mal ab, was April 2013 kommt.
Und wie es
dann so funktioniert.
Außerdem, weißt du, bei den Geschwindigkeiten, mit denen gerade Sachen passieren, ich muss kurz einen kleinen Newsbeitrag einschieben. Und zwar hat Sony heute eine Kamera angekündigt, eine Videokamera. Ich habe ja schon vor einem halben Jahr gesagt, das ist diese Zeit wird im Videobereich total interessant. Und das ist zwar kein reines Fotothema, aber doch interessant, weil die haben nämlich jetzt, die mischen mal eben kurz den Markt auf und haben im Prinzip das, was Canon da mit der C300, also super tolle Videokamera, hat mal eben kurz irgendwie versenkt, indem sie jetzt eine Kamera raushauen, die 4K aufnimmt und das bis zu 180 Frames pro Sekunde. Oh. 4K, 180 Frames pro Sekunde und kein Rolling Shutter.
Moment, beides gleichzeitig? Also ja. In 4K Auflösung 180 Frames?
Ja, ja.
Nein.
Und anscheinend, wenn ich das richtig gelesen habe, sogar RAW, also RAW Video, 180 Frames pro Sekunde, 4K. Und zwar mit einem sogenannten Global Shutter. Das ist wohl das erste Mal, dass das überhaupt im Videobereich drin ist. Das ist, ich weiß nicht, wie sie es machen von der Technologie, aber es ist kein Rolling Shutter. Das heißt, der Shutter geht nicht so zeilenweise übers Bild, sondern irgendwie schaffen sie das, den Sensor quasi komplett an- und wieder abzuschalten oder komplett abzuschalten zumindest. Mhm. Und ja, da bist du dann... Da hast du dann nicht mehr diese Wackelpudding-Artefakte und diagonalen Linien und so weiter.
Ob sie da jetzt auch so eine Flügelblende vor langlaufen lassen, damit sie Zeit haben auszulesen? Oder
kein alles digital? Das ist alles digital, sonst können sie auch die 180 Frames nicht hinkriegen. Also nur so, es passieren gerade Sachen. Und das Ganze zum Preis von einer C300 von Canon.
Also ungefähr wie viel? 5.000?
15 sind das. 15. Die C300 sind 15.000. Also das ist nichts für den Home-User, aber... ich glaube, das Wichtigste an dem Ding ist tatsächlich für die Videofilmer, also die Framerate ist eines, das 4K ist das andere, aber Global Shutter, das haut mich jetzt weg. Das heißt, es gibt jetzt die Technologie und die scheint wohl eben auch machbar zu sein, dass sie tatsächlich...
Da kommt eine interessante Frage von Markus J. aus dem Chat. Weißt du denn, worauf die Daten speichert?
Da gibt es wohl so ein SSD-Modul, wo man also SSD reinschieben kann, die auch, glaube ich, direkt von Sony kommen müssen. Da sind wahrscheinlich so Highspeed-Geschichten. Und ja, ich weiß nicht, also es sind tatsächlich vermutlich relativ fette Datenmengen. Mhm. Aber es ist wohl, glaube ich, ein SSD-Modul angekündigt mit 500 Gigabyte, was das kann. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man damit tatsächlich ernsthaft arbeiten möchte, dann braucht man mehrere davon. Und muss die dann irgendwie so im Wechsel quasi benutzen, während der eine das Ding irgendwie aufs Backup zieht, wird das andere gerade benutzt oder so. Könnte ich mir vorstellen, aber fand ich nur spannend. Also es passieren total viele interessante Sachen gerade und das war heute so, ja, ein kleines Bömmchen, das Sony da hat platzen lassen, weil Sony ist ja zurzeit ein bisschen hinten dran bei vielen Sachen und da haben sie aber jetzt mal eben kurz, wenn das so kommt, wie es kommt, und schön modular soll es auch noch sein, so à la Red, mit allen Teilen einzeln und du kannst quasi das Rückteil und das Kamerateil und das Speicherteil und das Objektivteil und alles irgendwie komplett modular zusammenstecken und so. Und dann wahrscheinlich auch tauschen. Also, war so ein kleines Bömpchen.
Misch mal mir in den Markt. Mag ja noch spannend werden in Zukunft.
Das bleibt spannend.
Also die Technik dahinter würde mich vor allen Dingen mal interessieren und ob so eine Technik es dann auch in die eher Konsummaschiene schaffen wird.
Ja, früher oder später schon. Ich meine, das ist jetzt quasi der Formel-1-Rennwagen, in dem die neuen Carbon-Bremsscheiben, was weiß ich, da getestet werden und irgendwann wird es beim Konsumer ankommen. Mhm. Aber sie haben da tatsächlich im Prinzip haben sie Canon, was die C300 angeht, mal eben den Teppich unter den Füßen weggezogen, weil sie zum gleichen Preis hier einen Teil bringen, was wohl deutlich mehr hinkriegt.
Ja, mal gucken, wann das iPhone in 4K dreht, ne?
Halbes Jahr. Weißt du, jetzt wo Johnny Ive dran ist, wird ja eh alles besser.
Genau. Und dann nehmen wir alle in 4K auf, brauchen Stunden, um das Ganze irgendwie auf dem Mac zu schaufeln und rechnen es dann runter auf 720p, weil es sonst einfach nicht mehr handelbar ist.
Richtig.
Gut. Das ist die Zukunft.
Lass uns mal weitermachen. Und zwar hat der Michael uns was geschickt, die machen im November ein Hörertreffen.
Ja, und zwar am 25. November 2012 um 11 Uhr wird sich getroffen im Landschaftspark Duisburg, also Lappadu. Alle Details dazu, also wie, wo, wann, genau und was alles, das steht in unserem Forum auf happyshooting.de/forum und den genauen Link zu dem Thread, den werden wir in die Shownotes packen, also auf happyshooting.de, hier zur Folge 287.
Cool.
Da steht dann nochmal alles. Ich hau das auch mal gerade in den Chat, denn der Chat ist immer schneller als wir, als die Hörer. Deswegen sind die live dabei.
Sehr schön. Ja, und natürlich gibt es nächstes Jahr auch wieder einen Workshop dort.
Ja, genau. Das wird auch wieder klasse. Und ich habe, glaube ich, dann immer noch Höhenangst.
Auch dich bringen wir da irgendwie hoch und wenn wir dir die Augen verbinden müssen und dir die Hände auf den Rücken fesseln. Das schaffen wir.
Ja, super.
Wir ziehen dich außen am Seil hoch.
Super. Aha. Ein Trauma für den Rest meines Lebens. Werde ich zitternd und augenzuckend in der Ecke hängen. Du, der Bastian, aber ein anderer Bastian, hat uns einen Link-Tipp geschickt und zwar zum Manhattan Project. Was ist das? Das ist ein Video, das da jemand gemacht hat. Und zwar ein Timelapse.
Ja.
Ist nichts, was man nicht schon mal irgendwo gesehen hätte, aber ich fand das irgendwie ganz nett, wie er das gemacht hat. Hatte auch so ganz leichte Kamerafahrten mit drinne, teilweise jedenfalls. Sehr schön gemacht, schöne Plätze, schöne Motive sich ausgesucht. Und er schreibt hier auch, was sagt er? Production has been a wild and accelerating ride. Er musste 120 bis 130 Pfund, also 60, 70 Kilo so etwa, an Equipment durch Manhattan schleppen. Und er sagte, er musste einige Gesetze verbiegen, in Klammern brechen.
Ja, so auf diverse Wolkenkratzer, Dächer und irgendwo und in Bereichen, Brücken, wo man nicht filmen darf.
Und hat da viele neue Freunde beigewonnen. Also das fand ich an diesem Projekt eigentlich so interessant, da mal zu sehen, dass man nicht nur für sich alleine irgendwie losgeht und eine Videoidee in die Tat umsetzt, sondern dass man das eben nur mit Hilfe von Leuten schafft, die dort wohnen oder arbeiten, wo man eben dann einen schönen Ausblick hat, einen schönen Überblick hat und da eben auch neue Freunde treffen kann. Er hat da auch einen relativ langen Abspann, wo er einigen Leuten ganz speziell dankt, irgendwie so Mitarbeitern in irgendwelchen Hotels und so. Das fand ich eigentlich echt schön. Und obwohl das jetzt kein Timelapse ist, was jetzt besonders heraussticht durch irgendwelche ganz abstrusen Techniken oder sowas, ist halt ein Timelapse, haben wir schon 100 Mal gesehen, war es trotzdem von der Art her und von der musikalischen Untermalung her so, dass ich da abends draufgeklickt hatte, hatte die Kopfhörer halt drin, es lief so vor sich hin und ich habe es mir tatsächlich zu Ende angeguckt. Das passiert mir auch nicht bei jedem Video. Weiß nicht, ob ich jetzt einfach irgendwie eine besonders schöne Stimmung hatte den Abend oder so, keine Ahnung. Aber mir hat das echt gut gefallen.
Sehr schön.
Dafür schon mal vielen Dank, Bastian. Das waren, ich glaube, so rund 4 Minuten schöne Unterhaltung.
Ja, der Jens hat uns folgende Mail geschickt. Mahlzeit, Meister des Lichtbildes. Ich wollte mich eigentlich erst melden, wenn ich alle Folgen gehört habe und auf dem aktuellen Stand bin. Vor circa 2 Jahren fing ich mit Folge 1 an und verkürze mir so längere Autofahrten. Mit Folge 266 bin ich bald auf dem aktuellen Stand. Und es gerade mal 1-2 Folgen her. Dass ihr von hochauflösenden Schwarz-Weiß-Digitalkameras spracht. Hier ist eure Traumkamera. Dann linkt er da. Mhm. Mit dem Herumschleppen großformatiger Apparate seid ihr geübt. Gruß aus Dresden.
Du vor allen Dingen.
Ja, der Jens. Wobei das großformatige, was ich rumschleppe, ist ja nicht wirklich super schwer. Ich habe extra was Leichtes gekauft. Aber er hat also hier... Das ist ein Link zum Tagesspiegel. Da gibt es unter der Wissensrubrik, unter Kameratechnik, Details, soweit das Auge blickt. Das ist ein Artikel über eine Gigapixel-Kamera.
Genau, und zwar
gibt's. Also, wir reden hier von nicht so ein Gigapan, was dann so ein Stitch-Teil macht, sondern Klick eine Kamera, die auf Klick 1 Milliarde Bildpunkte, allerdings in Schwarz-Weiß, 1 Milliarde Bildpunkte sich holt.
Der Trend geht zur Milliarden-Pixel-Marke. Und zwar geht es da um den David Brady, der an der amerikanischen Duke-Universität in Durham arbeitet. Und dieses Projekt, was sie da gebaut haben, da haben sie einen Prototypen gemacht, der nennt sich Aware 2. Und was das muss man sich vorstellen, dass man ein Kugelsegment, also nicht eine Halbkugel, sondern ein bisschen weniger davon nimmt, mit einem 1/2 Meter Durchmesser, da verschiedene Löcher reinmacht, alle aneinander, und in diese Löcher 220 Standard-Digitalkameras mit jeweils 14 Megapixeln reinsetzt, sodass die im Halbkreis nach außen fotografieren.
Das ist aber doch, also wenn ich das mir das richtig anschaue, dann ist das so eine Art Hohlkugel. Das heißt, diese Kameras sind innen in der Kugel, richtig?
Die sind innen in der Kugel und blicken dann nach außen.
Oder in der Schüssel quasi dann so.
Sozusagen, ja. Also wie eine Kochschüssel auf den Kopf gedreht quasi, und innen drinne sind die Kameras und die gucken dann nach außen, sodass die so ein bisschen panoramaartig eben so einen Halbkreis nach außen gucken. Ich meine, du musst die ja so ein bisschen voneinander wegrichten, weil sonst hast du viel zu viel Überlappung. Du brauchst ein größeres Blickfeld.
Umgekehrt, das Bild, was ich hier sehe, das sagt die Rückansicht und das zeigt die Kugelwölbung, also die konvexe Seite zu mir. Das heißt, das muss innen auf der konkaven Seite. Schau doch mal das Bild auf dem Artikel an.
Nein, das muss doch umgekehrt sein.
Nein.
Wie wollen die denn sonst 120 Grad Blickwinkel dahin kriegen?
Wieso? Wenn du so einen Schüssel machst und das innen, das ist der gleiche Blickwinkel wie außen. Ja, das Bild, das ist, also man muss sich das tatsächlich so vorstellen, dass der quasi, du hast quasi die Schüssel, die Innenseite, die konkave Seite Richtung Bild. In die Richtung wird das Bild gemacht. Ja, tatsächlich.
Nein.
Du schau dir das Bild an und dann reden wir weiter. Mach den Artikel auf.
Wir schicken den Link ja in die Show.
Nein, du machst jetzt den Artikel auf. Ist mir
dann
egal,
ist dein Ton
zusammenbricht. Das ist mir egal.
Das ist mir scheißegal, ob der Ton zusammenbricht.
Ich will jetzt recht haben.
Jetzt den Link auf. Das dauert jetzt ein bisschen, ne?
Ja, mach doch.
Oh, das geht schneller. War noch im Cache.
So, und jetzt scrollst du mal runter.
Da ist diese kugelförmige Ansicht.
Lies mal den Text drunter. Der Text beginnt mit den Worten "die Rückansicht".
Ja, aber dann ist doch auf der anderen Seite muss doch auch so eine Wölbung sein. Wie soll denn das sonst gehen? Die gucken sich dann gegenseitig an, die Kameras.
Ja, nee, das ist doch keine Halbkugel, hast du selber gesagt. Das
ist nicht ganz. Segment.
Geometrie, das musst du dir jetzt im Kopf vorstellen.
Kannst du mit deiner schnellen Leitung mal einen Google machen nach dem Ding, ob das noch eine andere Ansicht gibt?
Nee, kann ich nicht.
Jetzt dachte ich gerade, ich hatte es begriffen und dann habe ich es doch nicht verstanden.
Ja, wohl nicht. Ist egal, vielleicht gibt es ja irgendwo ein Video, wer was weiß, soll das mal bitte in die Shownotes schreiben, Folge 287 auf happyshooting.de.
Aber wir halten fest, Ich glaube, da gibt es keine Diskussion, dass die da 220 Kameras zusammengeknallt haben.
Ja.
Und dass diese Gigapixel-Kamera es tatsächlich schafft, 3 Bilder, und zwar fertig gestitchte Bilder, pro Minute zu machen.
Na, immerhin, bei der Menge an Pixeln ist das nicht schlecht.
Das ist, bei der Menge ist das gar nicht schlecht. Genau, wenn man mal überlegt, wie lange man sonst so braucht, 220 Einzelbilder zu einem gestitchten Super-Gigapixel-Bild zusammenzufügen.
Also das ist ja übrigens einen halben Meter Durchmesser, dieses Kugelsegment. Also man
halber
muss
Meter,
sich das nicht so klein vorstellen.
Tja, ziemlich abgefahren. Und sie schreiben, es müssen 430 Watt, während das Foto gemacht wird, also 430 Watt Leistung entsteht da, wenn das Foto gemacht wird, und die müssen natürlich auch irgendwie abgeführt werden, also gekühlt werden, und das haben sie halt in den Griff gekriegt. Ja. Und dann sind sie aber noch nicht am Ende, das ist ja nur ein Prototyp, und das Ziel soll schon sein, eine Superkamera mit 50 Gigapixeln zu bauen.
Mhm. Ja, das kann man ja, dann kann man die einzelnen Chips ja nochmal updaten und irgendwie kriegt man das dann hin. Coole Sache.
Schon geil, ne?
Ach ja, der André hat uns einen Link-Tipp geschickt.
Ja, und das fand ich auch geil und ich glaube, wir hatten es schon mal, ich habe es aber nicht wiedergefunden und weil ich es geil genug fand, nochmal mit in die Shownotes geballert. Erzähl mal.
Ja, da schreibt Tag die Herren, ich bin über den folgenden Link gestolpert, ich dachte, der könnte euch auch interessieren, ein circa 102 Jahre altes 35 mm an eine Canon 5D adaptiert. Interessant, wie viel Einfluss das Objektiv doch auf die Bilder hat. Viel Spaß beim Ansehen und Happy Shooting, André. Wir hatten sowas mal in der Art, ich bin mir nicht sicher, ob das genau das gleiche war, aber da hat jemand sich die Mühe gemacht und hat auch wohl die Tools dazu, um so eine Anschlussplatte zu bauen, also zwischen diesem alten, relativ kleinen Objektiv, was aber den kompletten 35 mm Sensor ausleuchten kann. Und dem EOS-Anschluss hat er da quasi sich einen Adapter gebaut und ja, hat dann auch so einige Bilder davon gepostet, die also mit dem Ding gemacht werden. Und ich bin begeistert, was da rauskommt. Du siehst eine relativ starke Vignettierung.
Ja.
Du hast natürlich relativ, ich sag mal, ein recht flauen Kontrast auf manchen Bildern. Das liegt aber mit Sicherheit dran, dass das Objektiv halt auf keinen Fall irgendwie vergütet ist. Das heißt, was da an Licht drin ist, das wird halt bouncen wie blöd und dann entsprechend Kontrast wegmachen. Also was Unschärfen, weil die halt damals wahrscheinlich auch noch nicht ganz so präzise gebaut worden sind. Und es ist was ist es denn? Ein 108 von der Firma Wollensack, ein 35 mm Blende 5 Cine Velostigmat. Das ist also aus einer Kamera, die so eine Filmkamera, also eine bewegte Bildkamera, die damals noch so von Hand mit der Kurbel betrieben wurde.
Ja, so ein altes Ding noch, okay.
Und Velostigmat, das ist ja die Frage, also die verschiedenen Objektivdesigns, es gibt ja so über die Jahre so 5 bis 10 verschiedene Objektivdesigns, die dann immer wieder, die sich bewährt haben und auch immer wieder kamen und die haben dann auch so ihre eigenen, ihren eigenen Charakter. Also zum Beispiel diese alten Trommelobjektive, diese alten ohne Verschluss, diese alten sogenannten Barrel Lenses, diese teilweise noch so mit Messing drumherum sieht, an den großen alten Porträtkameras, das sind dann zum Beispiel typischerweise solche sogenannten Petzval-Objektive und die machen dann auch ganz bestimmte Unschärfen im Bokeh und so. Mhm. Ich finde das spannend. Vor allem, wenn du schaust, was du alles adaptieren kannst, also am einfachsten ist tatsächlich die Lochblende, das ist ja noch älter als jedes Objektiv.
Und wobei man da fairerweise sagen muss, Lochblende, das macht schon Spaß, habe ich ja selber hier auch gehabt, an der 35 mm, an der 5D. Das macht schon Spaß, aber so die knusprigeren Ergebnisse hast du mit dem größeren Format, weil du einfach mehr Fleisch hast dann, ne?
Natürlich, das ist klar. Aber jedes Objektiv oder jede Art abzubilden, ob das jetzt eine Plastikscherbe ist oder ein 102 Jahre altes Objektiv oder eine Lochblende hat halt, jedes Ding hat halt seine eigene Anmutung von dem, was rauskommt. Und ich finde die Anmutung von dem her sehr, sehr schön. Also das lohnt sich mal da reinzugucken.
Ich finde das eigentlich ein schönes Projekt irgendwie so. Also wenn man mal irgendwie über einen Flohmarkt geistert und dann vielleicht mal nach so ganz alten, können ja dann ruhig kaputte Kameras sein. Hauptsache, da ist noch ein einigermaßen taugliches Objektiv dran, wenn man sich das irgendwie adaptiert kriegt. Oh, das macht bestimmt Spaß.
Du hast dann auch auf der Website übrigens noch ein Video, wo er dann tatsächlich auch durch dieses Objektiv gefilmt hat. Also du bekommst dann noch einen Eindruck davon, tatsächlich, wie viel das auch bei, also was da zum Beispiel an Lensflare abgeht bei dem Ding. Und das ist natürlich eigentlich sogar die richtige Art und Weise, das Objektiv zu verwenden, weil es halt auch aus einer Filmkamera kommt, also aus einer Bewegtbildkamera. Und das
aber er hat das dann jetzt nicht auf 18 Frames mit
unregelmäßiger
Geschwindigkeit.
Nee, das glaube ich nicht. Aber finde ich Spaß. Also solche Projekte mag ich auch total gern.
Finde es immer nur so gut. Lustig bei diesen Slapstick-Filmen, die sind ja auch alle mit Hand gedreht, ne? Dass die dann bewegen sich alle viel schneller.
Ja, wobei, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also die werden ja teilweise, also wenn die dann irgendwann digitalisiert sind, kannst du die ja quasi in anderen Geschwindigkeiten ablaufen lassen. Ich glaube, das war auch damals schon ein bisschen Absicht, das dass die langsamer gedreht worden sind und schneller abgespielt worden sind, damit eben dieser lustige Hoppla-Hopp-Effekt so ein bisschen kommt. Wobei, da schwanke ich jetzt, da weiß ich nicht genau.
Ist halt total vielleicht witzig, weil es gibt dann ja auch so spätere Chaplin-Filme und sowas, die ja dann in normaler Geschwindigkeit laufen und auch schon etwas moderner gedreht wurden. Und es ist total ungewohnt, die Leute dann zu sehen. Man erkennt die gar nicht wieder, wenn die sich normal bewegen.
Weil sie nicht so rumhampeln.
Ja, ja, genau.
Lustig. Nun gut. So, ja. Wir haben wieder den Punkt erreicht, an dem der Boris auf den rechts oben Knopf drückt.
Links oben, aber ist egal.
Ist egal.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, vielen Dank wieder an unseren Sponsor enjoyercamera.com. Die haben wieder was Tolles zum Testen geschickt. Und das ist sowas Simples. Das ist sowas Einfaches, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Ich könnte ein reicher Mann werden hier. Oder hätte es sein können, wenn ich die Idee zuerst gehabt hätte. Und zwar, okay, stell dir vor, du hast eine Kamera und so willst du oben auf den Blitzschuh irgendein Zubehör drauf machen. Also erstmal, was kann man da so drauf tun? Mikrofon.
Ja, noch ein Licht. Mikrofon, ein Blitz.
Oder ein zweites Mikrofon, Stereo, ein Blitz. Eine
Wasserwaage.
Eine Wasserwaage, also alles mögliche so Zeug, was man da eben halt drauf tun kann.
Ein iPhone-Halter.
Eine iPhone-Halterung, auch cool, ja. Aber das Problem ist natürlich, dieser Blitzschuh, den gibt es nur einmal in der Kamera. Und dann ist Schluss. So. Und jetzt hat sich hier Enjoy Your Camera was in den Laden getan. Das macht einfach aus diesem Blitzschuh einen richtig großen, langen Blitzschuh. Stell dir das mal so vor, du hast einen wie so ein T-Stück, also einen waagerechten Balken, der ist 20 Zentimeter lang ungefähr und so ein kleines senkrechtes Teil, das geht dann in den Blitzschuh der Kamera. Also das Ding ist quasi so waagrecht 20 Zentimeter lang über der Kamera schwebt das. Mhm. Und ist ein Cold-Schuh, also ein ohne Kontakt, also nur ein reines Ding, was aber durchgängig ist. Also du kannst da was reinschieben und kannst es quasi 20 Zentimeter von rechts nach links schieben, wenn du möchtest. Das ist rechts und links offen. Und ja, da kannst du jetzt dann eben zum Beispiel rechts und links ein Mikro in die Mitte eine Lampe reinmachen oder die Wasserwaage und noch dein iPhone nebendran oder was du willst. Also du kannst dann eben mehrere Dinge parallel in diese Halterung schieben und alle diese Dinge müssen nur eins tun. Sie müssen für eine Kamera Blitzschuh gemacht sein. Brauchen, also kriegen da keinen Kontakt, aber passen da rein und ja, du hast damit plötzlich oben die Größe dieses Blitzschuhs irgendwie auf 20 Zentimeter vergrößert.
Okay.
Cooles Teil. Macht Laune.
Du hast ja auch mal so eine Videoleuchte vorgestellt, so eine quadratische LED-Videoleuchte. Würden dann da quasi zwei von drauf passen?
Davon gehe ich aus, ja. Ich habe es jetzt nicht probiert, aber das müsste...
Könnte so bei 20 Zentimetern? Klingt so, ja, als ob man da zwei von drauf kriegt.
Also so normale kleine Videoleuchten passen auf jeden Fall mehrere drauf. Mhm. Jetzt kannst du dann wie so ein Geländewagen mit oben so fünf Lichter nebeneinander.
Sechserpack, hallo. Jawohl.
Kommst du dann daher. Nee, ich weiß nicht, ob das geht, aber ja, das ist auf jeden Fall klein. Ist von der Firma Kiwi Fotos, eben wie gesagt bei Enjoy Camera. Da kommt dann noch so zwei Unterleg-Gummischeiben mit, die nehme ich an, kann man noch drauf tun, zwischen diese, na, unten, also um den Halt noch ein bisschen zu verbessern, damit dann irgendwie dass man so ein bisschen besser festziehen kann. Mhm. Aber so, sehr robust und ja, mir gefällt es ganz gut.
pack doch mal den passenden Link dazu in die Shownotes. Da ist nämlich doch eine falsche drin, sehe ich gerade. Ich wollte es mir gerade mal angucken.
Ja, ich habe den jetzt hier nicht parat. Aber ja, wir packen ihn dann nachher in die Shownotes.
Cool.
Damit sich den jeder mal anschauen kann. Also gerade für Videofilme, denke ich, ist das ein sehr, sehr ideales Zubehör. Aber auch wenn man mehrere Blitze zum Beispiel auf die Kamera schrauben möchte und die dann aber separat zum Beispiel mit dem Funkempfänger auslösen möchte. Mhm. Jo, vielen Dank an Enjoy Your Camera und natürlich wieder auf alle Bestellungen 5%. Auch wenn ihr nicht diese Blitzschuhverlängerung kauft, sondern irgendwas anderes. Und zwar müsst ihr da ganz einfach beim Bestellen den Code HappyShooting2012 mit angeben. Also HappyShooting2012.
Cool.
Sehr cool, ja.
So soll es sein. Ja, vielen, vielen Dank. Bin schon auf die nächsten Spielzeuge gespannt.
Ja, sollte wieder bald wieder neue Kistchen kommen mit tollen Sachen.
Ja, macht immer Spaß. Was nicht so viel Spaß macht meistens, ist ein Backup. Und da hat uns der Aaron, wie auch immer er sich ausspricht, gefragt. Der hat uns nämlich geschrieben: Hallo Boris, hallo Chris. Mich würde mal interessieren, wie eure Datensicherungsstrategie aussieht. Ich mache mir gerade Gedanken, wie ich meine Fotos vernünftig sichern kann. Ein Backup auf einer externen Festplatte ist blöd, da die Daten weg sind, falls mal das Haus abbrennen sollte. Ein Backup im Netz, Server wäre vorhanden, dauert Ewigkeiten und Festplatten manuell zu beschreiben und bei verwandten Lagern birgt das Risiko, dass man es aus Bequemlichkeit vergisst oder zu faul ist. Wäre schön, falls ihr oder die Hörer eine schöne Idee hätten und ihr mal erklärt, wie ihr das denn so macht. Ein Gruß aus dem Sauerland, wo morgen die Montgolfiade anfängt. Also das ist aber schon vorbei. Aaron. Ja, wie sieht die Backup-Strategie aus? Ich kann ja mal anfangen, weil ich glaube, meine ist wahrscheinlich sogar ein bisschen simpler als die von Chris. Ich habe hier ein Drobo stehen inzwischen. Und da macht der Mac automatisch in regelmäßigen Abständen ein Backup drauf. Habe ich neulich übrigens auch zwei Festplatten rausgerissen, 2 1 Terabytes und durch 2 Terabytes ersetzt, damit ich wieder ein bisschen mehr Platz habe.
Das ist dann mit Time Machine.
Das mit Time Machine mache ich das, genau.
Das gehört bei Mac einfach zum Lieferumfang dazu.
Genau, das schaltet man einfach ein, sagt hier, da soll's hin und dann legt er einfach mal los. Der Drobo ist hier bei FireWire angeschlossen, was jetzt aber keine Geschwindigkeitsvorteile bringt, aber es ist okay. Und da ist der Chris wieder weg. Also schneller ist es nicht über FireWire als USB, aber läuft. Irgendwann ist FireWire bei mir mal ausgefallen am Drobo. Das heißt, inzwischen hängt er dann auch, glaube ich, am USB-Port, weil der lief dann noch zuverlässig. Aber wie auch immer, also dadurch habe ich ein Backup und ich habe eben auch eine Historie, solange ich Platz auf dem Gerät habe. Das heißt, selbst wenn ich versehentlich ein Foto gelöscht habe oder kaputt gemacht habe, kann ich eben noch auf die Historie vom Time Machine zugreifen, bis zu dem Zeitpunkt zurück, wo ich es irgendwann mal importiert hatte. Also wenn dann ein Backup gelaufen ist. Läuft so etwa alle Stunde. Das geht auch relativ gut und ich habe auch schon 1-2 Mal was zurückgeholt davon. Jetzt nicht zwingend Fotos, aber E-Mails zum Beispiel. Geht ganz hervorragend. Was ich zudem noch mache, ist, wenn ich Aufträge habe, dann lege ich in der Regel für diesen Auftrag eine neue Lightroom-Datenbank an in einem neuen Verzeichnis, nämlich in einem Kundenverzeichnis. Da liegt die Datenbank drinne, da liegen die RAWs drinne, da liegen dann exportierte JPEGs drinne in der Auflösung, wie ich sie für die Voransicht geschickt habe und in der Auflösung, wie ich sie dann auf die DVD gebrannt habe. Also quasi das ganze Paket habe ich in einem eigenen Verzeichnis. Und wenn der Job abgeschlossen ist, dann schnappe ich mir dieses Verzeichnis und kopiere es nochmal so auf eine externe Festplatte. Ich habe hier noch eine andere externe Festplatte. Dann habe ich es also auf dem Drobo und auf einer externen Festplatte. Und normalerweise brenne ich das dann auch nochmal auf eine DVD. Je nachdem, wie jetzt der Auftrag abgeschlossen ist, kriegt der Kunde eine DVD und eine lege ich mir hier ins Regal. Oder ich lege sie mir eben nur ins Regal. Was ich bisher nicht habe, ist ein externes Backup. Also Stichwort, wenn das Haus abbrennt. Das wäre relativ unglücklich, wenn das passiert, während ich nicht zu Hause bin und ich nicht schnell irgendwie den Drobo noch aus dem Fenster schmeißen kann, dann wäre das doof. Das Problem am Offsite-Backup online ist bei mir schlicht die langsame Leitung. Also es hat bei mir einfach überhaupt gar keinen Zweck, diese Datenmengen irgendwo ins Netz zu stellen. Dauert einfach viel zu lange. Und der Punkt mit, ich mache einfach ein Backup auf eine andere externe Festplatte und das lege ich dann woanders hin, das ist eben genau der Punkt, wann macht man denn dann das? Also meine privaten Daten möchte ich zum Beispiel nicht in der Firma hinterlegen. Und bei Verwandten, da fahre ich ja nun auch nicht irgendwie regelmäßig vorbei. Da hätte ich dann das Problem, da irgendwie einen regelmäßigen Turnus reinzukriegen. Weil man muss ja zum Beispiel sagen, jede Woche tausche ich dann dieses Backup-Medium aus, weil sonst hast du irgendwann ein Jahr lang das Medium nicht ausgetauscht und wenn die Hütte dann explodiert oder abbrennt, hast du auch nichts gewonnen. Also da suche ich auch noch irgendwie eine vernünftige Lösung, aber ich denke, ohne schnelles Internet habe ich da einfach nichts. Und du so?
Also ganz, ganz kurz, ich habe hier eine NAS stehen, also Network Attached Storage, das ist so eine per Gigabit Ethernet lokal im Haus, steht im Nachbarzimmer, das ist diese Synology Box und da gehen Backups drauf per Time Machine, also auch vollautomatisch, das ist so, irgendjemand hat es mal gesagt, so Warm Fuzzy Blanket, also so die warme Decke da einmal anschalten und dann wird im Prinzip vollautomatisch das Zeug gesichert. Kannst dann auch noch Sachen rausnehmen, die du nicht haben möchtest und so weiter. Es gibt da irgendwie auf Windows auch was, was das kann. Frag mich jetzt aber nicht nach dem Namen. Wer es weiß, schreibt das doch bitte auch in die Shownotes. Folge 287. Was dann auch so quasi vollautomatisch irgendwie stündlich Datensicherungen macht.
Gibt es von Acronis zum Beispiel. Acronis gibt es eine Software, da gibt es einmal eine sehr, sehr coole Backup-Möglichkeit, also ein komplettes Image zu ziehen von der Festplatte. Womit man dann hinterher eine neue Festplatte einfach wieder bestücken kann und weitermachen kann. Und diese Software bietet auch das sogenannte, ich glaube, das heißt dann da Permanent Backup. Und das ist ziemlich genau das, was die Time Machine macht, also regelmäßig Änderungen auf das Medium sichern, inklusive Historie. Habe ich in der Firma auch laufen.
Genau, da finde ich dann übrigens auch langsamere Medien wirklich relativ problemlos, weil diese Backups, die laufen im Hintergrund und sind ja, relativ unproblematisch. Außerdem natürlich immer so inkrementell. Das heißt, die sichern nicht jedes Mal alles, sondern immer nur das, was sich verändert hat. Und dann habe ich für die externe Geschichte habe ich eine Lösung, die auch relativ einfach funktioniert. Und zwar die ganz wichtigen Dateien, also die Sachen, die meine Bilder und irgendwelche Business-Daten und so weiter, die ich also auf gar keinen Fall irgendwo verlieren darf, die sind tatsächlich auf zwei externe USB-Platten gesichert. Also die hängen beide hier an einem kleinen Hub irgendwie hinterm Rechner. Und zwar mache ich das per CrashPlan. CrashPlan ist so eine Lösung.
Ist das nicht eine Online-Backup-Software?
Ja, auch. Aber das ist auch eine Backup-Software, die du ohne zu bezahlen, solange du deren Online-Service nicht benutzt, musst du die nicht bezahlen. Du kannst zwischen verschiedenen Rechnern hin und her backuppen und auch auf externe Platten umsonst. Und das funktioniert so ähnlich wie Time Machine im Hintergrund, macht dann irgendwie, ich glaube in der Gratis-Version nur alle 24 Stunden, aber das reicht mir in dem Fall. So, und was das Ding jetzt macht, ist, ich lasse das auf zwei Ziele schreiben. Das heißt, das macht das auch irgendwie, keine Ahnung, nachts, wenn es mir nicht stört. Schreibt das Ding nach extern auf diese zwei Platten, beziehungsweise eine dieser zwei Platten ist eben nicht am Rechner, sondern die liegt bei mir irgendwo im Auto, im Kofferraum. Das Zeug ist verschlüsselt. Das heißt, wenn mir einer das Auto knackt, ist es egal. Und dann schreibt er halt das auf eine Platte und alle Woche gehe ich dann her, nehme die Platte aus dem Auto und hänge die an den Rechner und nehme die Platte vom Rechner und schmeiß die ins Auto. Und dann sagt er, oh, ich habe endlich wieder die Platte, die mir die ganze Zeit gefehlt hat. Ich mache die mal vollständig.
Wie groß ist deine Platte?
Oh, das ist so eine externe 2 Terabyte Platte.
Ah, okay, also schon. Ja, das ist
ja natürlich. Kannst aber auch, ich meine, das kommt natürlich dann ganz auf deine Datenmengen an.
Ja, ich habe halt relativ viel. Ich dachte, wenn du jetzt eine externe Platte hast, hast du so eine 2,5 Zoll Platte und die sind ja noch nicht so groß.
Also da muss man sich dann eben überlegen, was will man wirklich sichern, was braucht man extern. Wenn ich hier alle Daten nach extern auch noch sichern wollte, ich habe hier terabyteweise Daten rumliegen von Videos und Projekten und ich habe im Prinzip eine komplette Projektbibliothek auf meinem Backup von den letzten, 9 bis 10 Jahren jetzt. Die kann ich nicht irgendwie nach extern sichern. Die sind intern gesichert und fertig. Also wenn es brennt, dann ist dumm gelaufen. Aber zumindest die ganz wichtigen Sachen, die sind in Sicherheit.
Das ist echt ein Problem heutzutage. Ne? Die Daten werden schon immer größer. Festplattenplatz kostet auch eigentlich nicht mehr. Also es ist jetzt kein Beinbruch, sich eine externe Platte zu holen, um Backup zu machen oder sowas. Aber die Daten werden doch irgendwann so groß, dass es dann schon wieder ein Handling-Problem wird, weil solange es noch auf eine Platte passt, ist ja alles super. Braucht man schon zwei Platten für ein Backup, wird es schon wieder unhandlich. Ne? Und Ach ja, die Bequemlichkeit.
Das, das externe Backup mit diesen zwei Platten und Crashplan, das ist für mich völlig problemlos. Also da muss ich nicht groß dran denken, sondern ich habe mir in Erinnerung gesetzt, dass ich da einmal pro Woche irgendwie einen kleinen Tausch mache und gut ist.
Hm.
Das ist total simpel. Und
der Auto könnte ich ja jetzt auch machen. Das war vorher war es beim Cabrio halt ein bisschen unglücklich.
Weißt du, was das Hübsche ist? Du kannst mit CrashBand auch ein Backup auf andere Rechner machen. Und zwar andere Rechner, die in einem anderen Haus stehen. Per Netzwerk.
Also machst du immer über VPN dann irgendwie und dann schiebst du es auf einen anderen Rechner. Ja,
das macht er über so ein Stun-Protokoll, so ähnlich wie Skype auch durch die Firewalls kommt. Kommt er auch durch. Und kannst im Prinzip dann auf einen externen Rechner gehen. Und der darf übrigens auf Mac, Windows oder Linux laufen. Das heißt, diese Client-Software, die gibt's für alles. Und du hast dann tatsächlich irgendwo beim Kumpel irgendwie eine Platte dranhängen und dann sicherst du dein Zeug bei deinem Kumpel auf die Platte und dein Kumpel sichert sein Zeug bei dir auf die Platte. Und wenn ihr euch dann irgendwie verständigt, dass ihr das nur nachts ab Mitternacht macht oder so, dann kommt man sich da auch nicht groß ins Gehege. Man kann dem Ding noch sagen, von wann bis wann es darf.
Ja. Und Crashplan. Ja, kann man sich mal angucken, glaube ich.
Finde ich eine ganz hübsche Lösung. Also ist auch so ein Ding, was alle Plattformen macht und was ganz gut läuft.
Jo, Aaron. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Und wer da noch Ergänzung zu hat, wer das jetzt gerade gehört hat und auch an den Chat, wenn ihr andere Lösungen habt, gute Ideen habt, dann haut das doch in die Shownotes zur Folge 287 auf happyshooting.de.
Jo, und jetzt aber weg von den Geek-Themen, wobei so geekig muss es ja nicht sein. Backup sollte ja schon jeder tun, aber ja, jetzt mal wieder hin zu was Kreativerem.
Schon wichtig, genau. Ja, der Alex hat uns was geschickt. Der schreibt, hallo Coris. Auch nicht schlecht. Ich bin soeben auf ein illustriertes Foto, doch Illustris, ich fange nochmal an. Hallo Coris. Auch nicht schlecht. Ich bin soeben auf ein illustres Fotoprojekt gestoßen, das mich in extremster Weise beeindruckt, ob seiner Kreativität und der künstlerischen und qualitativen Umsetzung, die in zwei Bildern, Prinzessin auf der Erbse und Jasmin, leider eine Ausnahme erfahren, das dem Gesamtabdruck, dem Gesamteindruck aber keinen Abbruch tut, weshalb ich es auch würdig finde, es im hohen Kreis der Happy Shooting Runde zu erwähnen, was wiederum euch obliegt, dies auch an die geschätzte Hörerschaft weiterzureichen. Und nach diesem Schachtelwurmsatz kommt hier auch der Link. Den lese ich jetzt nicht vor, der steht auf happyshooting.de Folge 287. Liebe Grüße, Alex. Was für ein Satz. Alex, ja. Was sehen wir da? Da sehen wir Märchen, Prinzessinnen. Und ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass in Fotos so was danach geschah. Also die gefallenen Prinzessinnen. So sind Illustrationen, also es sind keine Fotografien mehr, sondern es sind zusammengesetzte, wahrscheinlich gefotoshoppte Fotografien zu einer Illustration, die so ein bisschen ja zwischen witzig und aufs Gemüt drückend, zwischen schmunzeln und nachdenklich sein zeigen, was denn, wie das Leben einer Prinzessin denn eigentlich noch so aussehen könnte in der heutigen Zeit.
Ja, das fängt ganz gut an so mit. Wer ist das hier? Don Röschen oder was? Mit irgendwie mit Prinz und im Wohnzimmer und vier Belger und er sitzt vor der Glotze mit dem Bier in der Hand und sie kümmert sich um die Kinder. Ja, nee, hä?
Ja, und dann so nachdenklich wird man dann wieder bei Rapunzel, so lass dein Haar herab, also da ist sie dann im Krankenhaus, so als Krebspatient quasi, keine Haare mehr auf dem Kopf, die liegen dann neben ihr. Also, was ich sage, es ist so zwischen lustig und tief betrübt, ist eigentlich alles dabei und natürlich auch ein bisschen blöd ist auch dabei. Lohnt sich aber das mal anzugucken, weil da ist doch ganz schön um die Ecke gedacht und auch weitergedacht worden.
Das ist eine hochkreative Idee auf jeden Fall, das Projekt, ja.
Ist ein Blick wert.
Gut. Der Holger schreibt: Hi Chris, hi Boris, ich höre nach nochmal. Ich komme nochmal rein. Hi Chris, hi Boris, ich höre nach jahrelanger Abstinenz wieder euren Podcast, den ich immer sehr informativ finde. Ich wollte euch kurz beschreiben, wie ich ab und an Fotoreihen, die ich beim Mitziehen mit einem sich bewegenden Objekt, in Klammern Tiere, Sportler etc. erstellt habe. Was zweitverwerte. Das ist aber auch ein Schachtelsatz. Normaler nutzt... Die Leute lassen heute Sachen in Sets. Normalerweise nutzt man ja nur ein oder zwei Bilder davon. Im Allgemeinen überlappen sich Fotos solcher Serien, sodass ich sie mit Hilfe eines Stitching-Programm zusammensetzen kann. Gegebenenfalls muss man das ein oder andere Bild herausnehmen, weil sich das Hauptmotiv zu langsam bewegt hat. Parallaxenprobleme konnte ich dabei bislang nicht feststellen. Vor dem Hauptmotiv ist normalerweise nichts. Das bewegte Objekt sollte nie im Überlappungsbereich sein. Der Hintergrund ist schon recht weit entfernt. Sicher keine Sternstunde der zeitgenössischen Fotografie, aber eine weitere Möglichkeit, Bewegung im Foto sichtbar zu machen. Weiterhin glückliches Schießen, Holger. Also, was macht der? Erklär doch mal.
Ja, also Mitzieher kennt ihr alle. Man richtet seine Kamera auf ein sich bewegendes Objekt und während man den Auslöser gedrückt hält, zieht man die Kamera in der gleichen Geschwindigkeit mit. Was dabei passiert ist, dass man versucht, das Motiv immer an derselben Stelle im Bild zu halten, oft der Einfachheit halber irgendwo in der Bildmitte. Und zwar mal sehr präzise, damit es mir auch scharf abgebildet ist. Und der Hintergrund, der wandert dabei ja quasi aus dem oder vom Motiv weg sozusagen. Das heißt, auf jedem Bild hat man ein bisschen anderen Blickrichtung, einen anderen Hintergrund. Und das ist im Grunde genommen genau das Gleiche, wenn wir jetzt das bewegte Motiv uns mal wegdenken und das Wort Mitzieher einfach mal bleiben lassen, ist es genau das, was wir machen, wenn wir ein Panorama machen. Dann halt ein bisschen kontrollierter und ruhiger. Das heißt, wir richten die Kamera irgendwo links in die Landschaft oder auf ein größeres Motiv, machen ein Foto und dann kommt die Kamera ein Stück nach rechts und macht ein Foto und noch weiter nach rechts ein Foto, noch weiter nach rechts Foto und so weiter. In diesem Fall entsteht jetzt dieses oder diese Panorama-Einzelfotos entstehen durch diesen Mitzieher ja quasi automatisch. Und was er jetzt gemacht hat, ist, dass er sich mehrere dieser Mitzieherbilder genommen hat, also nicht nur den goldenen Schuss sozusagen, sondern eben auch noch das davor und das dahinter und hat diese Bilder dann zu einem Panorama zusammenstitchen lassen. Eine Panorama-Software ist halt prädestiniert dafür, weil es ist genau ihr Job. Und dadurch passiert es jetzt halt, weil er auf jedem dieser Einzelbilder dasselbe Motiv drauf ist, nämlich das Pferd, das Auto, das Fahrrad, was auch immer, dass ihr jetzt in diesem Panorama dieses Motiv in den verschiedenen Bewegungsphasen mehrfach drinne habt. Und das hat er hier gemacht, eben unter anderem mit Pferden oder mit einem Vogel, der vorbeigeflogen ist und sowas. Und das ist mal eine sehr, sehr schöne Idee. Was ich dabei witzig fand, ich habe gestern das noch in die Shownotes mit reingeschrieben, weil ich das zufällig gefunden hatte. Ich habe vor, weiß nicht, wie lange ist es her, ein paar Wochen ist es jetzt her, habe ich mit dem iPhone so etwas quasi live gemacht bei uns in der Reithalle. Da hatte ich mich in die Reithalle in den Zirkelmittelpunkt gestellt und habe dann darauf gewartet, dass die Trainerin mit dem Pferd vorbeigeritten kommt und ich hatte Fotosynt drauf. Das ist hier so ein, ich glaube von Microsoft, so eine Panorama-Software, die ist ganz gut. Da löst man auch einmal aus und sagt, ich will jetzt anfangen mit einem Panorama und wenn man dann die Kamera rumschwenkt, wird automatisch ein neues Bild gemacht, wenn man eben weit genug weg ist. Und das habe ich gemacht, während die Trainerin um mich rum quasi geritten ist mit dem Pferd. Und wenn das Tempo passt zu dem Abstand, den man zurücklegt, also so, dass eben ein neues Bild gemacht werden muss durch diese Anwendung, dann hatte man quasi ein Live-Panorama gemacht von dem Zirkel mit mehreren Bewegungsphasen der Reiterin und des Pferdes. Und das ist im Grunde genommen live genau das, was der Holger hier dann gemacht hat, wobei das, was der Holger gemacht hat, mit Sicherheit zu den besseren Ergebnissen führt, weil man dann mehr Kontrolle darüber hat, welche Bilder aus diesen Bewegungsphasen man eben jetzt verwenden möchte. Das war so live schon etwas fummelig, aber funktioniert auch. Fand ich eine ganz coole Idee.
Jo. Ich bin übrigens noch da.
Ja, das ist gut.
Ja, das Bild mit dem Fahrrad finde ich übrigens besonders schön. Das dritte da, wo der Fahrradfahrer bei irgendeiner Veranstaltung ins Wasser fährt.
Ja, das sind bestimmt so Flugtage, oder?
Ja. Vermute ich mal, ja. So, bevor wir jetzt zum Uwe gehen, lass uns doch mal schauen, was uns unsere sozialen Medien beschert haben.
Ich schmeiß mal kurz den Link zu der Schose in den Chat. Bitteschön. Soziale Medien. Auf Twitter gibt es wieder mal so eine Frage. Ralf Utzig, welche Kompaktkamera findet ihr als immer dabei Kamera zurzeit interessant? In Klammern kein iPhone. Ralf, kann ich dir gar nichts dazu sagen, weil ich überhaupt nicht auf dem Laufenden bin. Also als ich mich zum letzten Mal mit der Thematik beschäftigt habe, war es völlig egal, welche Kompaktkamera man genommen hat, weil die waren eigentlich alle gleich, außer Form und Farbe.
Ja, da schließe ich mich an, jetzt speziell nach der Fotokina mit so vielen neuen Geschichten. Also ich habe weder Zeit noch Bock, mich mit allen auseinanderzusetzen. Ich denke momentan, die Spiegellosen sind ganz interessant, allerdings natürlich auch nicht so ganz so kompakt, weil da wieder irgendwelche Objektive drauf müssen. Also im Großen und Ganzen ist für mich die immer dabei Kamera tatsächlich das iPhone. Und wenn ich dann tatsächlich mehr brauche, dann ist es immer noch die Spiegelreflex für mich.
Genau. Und wenn schon irgendwas Flaches, Kompaktes, dann bleibe ich dabei zu dem, was ich glaube ich auch 2006 schon mal gesagt habe. Dann würde ich irgendwas nehmen, was staub- und wassergeschützt ist. Also ja. So eine Pentax W irgendwas oder irgendwie sowas.
Carbon Compound sagt, Olympus hat auch wasserdichte Kompakte, klein, günstig, schnorchelfest.
Ja. Also das wäre für mich ein Argument, dann irgendwie so ein Ding dabei zu haben, was eben am Strand auch mal einfach in den Sand klatschen kann oder was du mit in die Wogen nehmen kannst im Schwimmbad oder was auch immer.
Zum Beispiel.
Das wäre dann ein Argument. Ja, Carbon Compound hat auch eine Frage und zwar, ja, hört ja zu und bei Twitter hat er auch geschrieben, wenn ich, was? Bokeh-Pimp mit schwarzem, Bokeh-Pimp mit schwarzem Karton mache, funktioniert es nur bei langen Brennweiten, sonst ist der Karton im Bild normal. Ist normal. Je weitwinkliger du wirst, desto mehr Schärfentiefe hast du und irgendwann hast du so viel Schärfentiefe, dass auch der Karton vor dem Objektiv dann schon wieder im Schärfebereich liegt. Also eine gewisse Brennweite brauchst du, aber ich denke mal so ab 50 mm mit einer offenen Blende klappt das schon. Also Blende 2 oder 1,8, 2,8 sollte das schon hinhauen. Jo.
Noch was?
Das war's auf Twitter.
Dann mal nach Plus und zwar Samuel Klein schreibt, ich soll ein Trio bestehend aus Gitarrist, Kontrabassist und Sängerin fotografieren. Ich habe kein Studio. Als Setting wären eine Wohnung und ein kleiner Park verfügbar. Da ich noch nie derartige Fotografie betrieben habe, wollte ich fragen, ob ihr mir vielleicht ein paar Ideen oder Anregungen geben könnt, wie das Trio arrangiert bzw. das Bild aufgebaut werden könnte. Viele Grüße, Sam. Jo, das ist jetzt natürlich mal eben auf die Schnelle eine komplette Bandfoto-Geschichte zu machen, ist ein bisschen schwierig, aber achte auf Vorder- und Hintergrund, mal ganz wichtiges Thema bei egal welcher Fotografie. Sieh zu, dass denen hinten keine Äste, wenn du im kleinen Park bist mit Bäumchen und so, dass denen keine Äste komisch aus dem Kopf wachsen und solche Geschichten.
Ja, in der Wohnung dann irgendwelche Blumen oder Bilder im Hintergrund stören.
Genau, achte auf das Licht. Oft ist bei solchen Geschichten ein bisschen Licht von hinten nicht schlecht, weil dann bekommst du schöne Reflexionen auf Haaren und auf Schultern und so weiter, was dann ganz gut hilft so vom Hintergrund.
Je nachdem, was die für eine Musik machen, hast du natürlich außer Wohnung und Park auch alles, was dazwischen liegt, zur Verfügung.
Also Gitarrist, Kontrabassist, Sängerin, das klingt mir nach irgendwas Jatzigem oder so. Da ist vielleicht sogar tatsächlich da wäre so eine dunkle Kneipenatmosphäre vielleicht gar nicht schlecht. Das kannst du ja möglicherweise in der Wohnung nachstellen.
Ja, wie gesagt, oder man guckt mal, was auf dem Weg liegt und fragt mal. Also so Kneipen oder sowas, die haben in der Regel tagsüber nicht viel zu tun. Da geht erst abends irgendwie die Post ab. Und wenn man da einfach mal anruft, klingelt oder persönlich vorspricht und fragt, ob es mal möglich wäre, da am Vormittag irgendwie ein kleines Shooting zu machen.
Kann ich bestätigen, das funktioniert in der Regel ganz gut.
Ne, das kann man
schon machen. Wann habt ihr auf und kann man da eine Stunde vorher mal kurz rein?
Genau.
Sowas.
Das wäre eine Möglichkeit. Oder wenn es halt Outdoor sein soll, das mag ich ja durchaus, so als Strobist, dann hast du natürlich auf dem Weg alles unterwegs. Also einfach mal die Augen aufhalten, am besten mal jemanden fahren lassen und selber mal gucken, ob unterwegs nicht irgendwo, weiß nicht, interessantes Fabrikgelände ist oder eine interessante Mauer ist, eine alte Stadtmauer ist oder irgendwie etwas, wo du die Leute davor oder dran entlang postieren kannst. Wäre dann natürlich hilfreich, wenn du irgendwie Licht dabei hast, um Akzente zu setzen, Separation zu erreichen und.
Der Philipp Späth, hallo ihr beiden. Diesmal versuche ich meine Frage ein wenig anders zu stellen. Braucht man eurer Meinung nach einen speziell kalibrierten Monitor, um Fotos zu bearbeiten? Ist dabei sonst noch etwas wichtig? Danke für den tollen Podcast, Philipp. Brauchen tust du das nicht, aber es hilft, weil wenn du den Monitor nicht kalibriert hast oder beziehungsweise nicht profiliert, ist eigentlich das bessere Wort dafür, dann kannst du dir dann kannst du dir nicht unbedingt sicher sein, dass die Farben, die du auf dem Monitor siehst, auch denen entsprechen, die hinterher irgendwo landen, wenn du die Bilder postest oder druckst. Und deshalb ist so ein kleines Kalibriergerät oder vielleicht auch schon so eine optische Kalibrierung, wobei mit Gerät ist immer besser in dem Moment, ist auf jeden Fall anzuraten. Ich mache das hier selber mit meinen Monitoren so Größenordnung einmal im Monat, wird hier alles einmal durchkalibriert und dann reicht es wieder für ein Weilchen.
Jo, also ich mache das auch nicht so regelmäßig, wie es die Software vorschlägt. Die sagen in der Regel irgendwie alle 4 Wochen soll man das mal wiederholen. Das mache ich nicht. Ist bei mir eher so ein Halbjahresturnus oder sowas. Hat mir bisher gereicht, aber es ist tatsächlich so, dass schon diese erste Profilierung einfach ein Augenöffner ist, weil die Monitore in der Regel alle viel zu kalt eingestellt sind.
Der Björn Poling, ähnliche Frage. Hallo ihr, ich gehe mit dem Gedanken schwanger, mir den neuen iMac in 27 Zoll zuzulegen. Jetzt habe ich auf der Apple-Seite gelesen, dass, ich zitiere, jedes iMac-Display individuell mit modernen Spektralradiometern farbkalibriert wird, um Farbstandards zu erfüllen, die auf der ganzen Welt anerkannt werden. Zitat Ende. Heißt das, dass man da nichts mehr kalibrieren muss? Ist das das Gleiche, was ihr mit dem Spider und so weiter macht? 1000 Grüße, Björn. Ja, das ist viel Marketing-Sprech hier. Ich vermute mal, dass das sowas in die Richtung ist, dass die da tatsächlich eine saubere Farbkalibrierung machen. Würde ich ihnen zutrauen. Ob die dann nach einem Jahr oder zwei immer noch genauso sitzt und gut ist, das ist eine ganz andere Frage, weil da ist Hardware drin und Hardware ist analog und da wird sich mit der Zeit irgendwie werden sich Kondensatoren und sonstige Dinge verändern und diese LCDs, die altern auch und verändern damit über Jahre so ein bisschen ihre Farben. Was der Grund ist, warum man nachkalibrieren soll, auch die Backlights verändern mit der Zeit so ihren Output. Also so im Großen und Ganzen denke ich, wird das schon ganz gut sein, aber für mich ist trotzdem noch immer noch relativ wichtig, trotzdem nochmal mit was zu profilieren, wo ich weiß, dass es hinterher auch wirklich gut ist.
Ich habe dazu übrigens auch noch nicht weiter nachgeforscht. Ich hatte das auf der Keynote schon gehört, als das erzählt wurde, und habe schon die Ohren gespitzt, aber dann hinterher auf der Website auf die Schnelle auch nicht mehr als dieses Zitat gefunden. Ich habe jetzt nicht herausgefunden, was da genau und worauf da farbkalibriert wird. Weil kalibriert sind sie alle in irgendeiner Form, ja. Also das ist ja, irgendwas wird da immer gemacht, aber ob die jetzt, also zum Beispiel auf welche Farbtemperatur gehen die? Bei welchem Gamma gehen die dahin? Also man weiß eigentlich gar nichts und ich glaube, da bleibt uns erstmal nichts, als abzuwarten, bis die ersten Geräte tatsächlich ausgeliefert werden. Denn da kannst du mal von ausgehen, dass das eins der Punkte ist, wo bestimmt die ein oder andere Webseite mal einen Vergleich macht, die vielleicht 2 Geräte bestellt hat und mal guckt, ob da auch wirklich dasselbe dargestellt wird.
Tja. Der Thomas Hiermeier, Happy Essence Shooting, Foodfotografie in einer Pizzeria als Auftragsarbeit während des laufenden Betriebs. Sinnvoll oder doch eher mal einen eigenen Termin ansetzen? Bilder für die Karte und die Werbung sollen es werden. Gruß aus dem verschneiten Bayern. Unbedingt einen eigenen Termin dafür machen. Also im laufenden Betrieb wirst du da nicht glücklich. Zum einen brauchst du einfach ein bisschen Zeit, wenn du schön Essen fotografieren willst und dann kriegt der Kunde das Essen irgendwie kalt an den Tisch.
Hat eine kalte Pizza, genau.
Zum Beispiel. Außerdem ist in so einem Restaurant, speziell im Küchenbereich, extrem viel Hektik manchmal. Da würde ich also tatsächlich sagen, Leute, macht mal während eurem Ruhetag irgendwie eine Stunde die Küche warm und dann kocht halt ein paar Sachen, die wir dann da schön fotografieren, in Szene setzen. Mal ebenso hoppla hopp. Wenn du gut bist, kriegst du das hin, ja. Aber wenn du viel Erfahrung damit hast, ja, dann kannst du das wohl machen. Aber wenn du jetzt nicht irgendwie ständig solche Sachen machst, dann lass es, nimm dir die Zeit, üb zu Hause ein bisschen. Du hast ja zu Hause auch irgendwie eine Küche und Essen. Also probier da zu Hause ruhig auch selber mal ein bisschen vorher aus. Also nicht beim Kunden lernen sowas, und schon gar nicht im laufenden Betrieb. Das ist Selbstmord, würde ich nicht tun.
Ja, ich würde es wahrscheinlich im laufenden Betrieb auch nicht machen. Ist natürlich immer eine Frage, welche Qualität es dann hinterher sein soll. Wenn das irgendwie so die kleine Stehpizzeria ist irgendwie, die einfach nur sagt, ach komm, jetzt hier, die machen wir sowieso im Copyshop hier, ist sowieso schwarz-weiß. Dann kann man da mal mit der Kamera draufhalten, 1-2 Blitze richtig gesetzt, dann sieht das auch schon schön aus. Aber ich würde da sonst auch einen eigenen Termin für machen, definitiv.
John Fehrer, gibt es Tabuthemen bei Happy Shooting Podcast? Ich meine Themen, die wahrscheinlich nicht bei Happy Shooting behandelt werden. Ja, den Walfang in Japan zum Beispiel.
Politische Themen generell.
Also Themen, die ganz sicher nichts mit Fotografie zu tun haben, auch nicht entferntesten, aber Tabu ist eh nichts hier. Also wenn es zu politisch wird, dann halte ich mich da in der Regel schon ein bisschen raus.
Bei gezielten Kaufberatungsthemen werden wir sicherlich, oder sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass konkrete Kaufberatungsthemen reinkommen. Wie ja alle Hörer mitkriegen, dieses eine oder andere versuchen wir dann doch mal zu beantworten. Aber jetzt so richtig in die Tiefe gehen wir da nicht, weil wir einfach gar nicht alles kennen können.
Ja, aber das sind keine Tabuthemen, sondern das sind halt Themen, wo wir Lücken haben, ganz einfach.
Ja, und die einfach auch öde sind auf Dauer. Weil, welches Objektiv soll ich kaufen?
Ja. Der Heinkel, fragt, keine Frage, doch ein dickes Lob. Ich freue mich jede Woche auf die neue Sendung. Ich wünsche mir noch viele, viele Folgen.
Dankeschön.
So zu kriegen. Und der Tobias Nopper als letztes noch, drückt man den Blendenvorschauknopf, wird der Sucher dunkel, ist ja klar. Aber wenn man ein Objektiv mit großer Offenblende, zum Beispiel 1,4 an der Kamera hat, sieht man beim testweisen Abblenden bis zu 2,8 keinen Helligkeitsunterschied im Sucher. Erst wenn man noch weiter abblendet, wird das Bild dunkler. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ist das so?
Ich warte mal. Unterhalte ihn mal ein bisschen.
Ja, mach mal. Also Boris, probier das jetzt aus, weil ich sehe das bei mir, ich habe das so bewusst noch nicht angeschaut. Also rein theoretisch ist eine Blende 2,8 kleiner als eine 1,4. Das heißt, da müsste ein Helligkeitsunterschied sein. Aber warum du keinen siehst, vielleicht erzählt dir dein Objektivhersteller Blödsinn. Hast du mal vorne ins Objektiv reingeschaut während dem Abblenden, ob sich da tatsächlich was tut? Also
Also ich habe sowas schon mal gehört, dass die Mattscheibe irgendwie mindestens Blende sowieso anzeigt und nichts darunter. Aber so richtig verstanden habe ich das nicht, deswegen probiere ich es jetzt einfach aus. Aha. Ich habe jetzt drauf getan ein 85 mm mit Blende 1,8 an die 5D. Ich schaue da mal durch. Ich gucke mal auf den Monitor. Okay, bin zu nah
dran. Moment. Du schaust jetzt auf den Live-View-Monitor?
Nein, ich schaue durch das Objektiv auf den Monitor, auf dem die Shownotes stehen.
Alles klar.
Weil der ist einfach hell. So, und wenn ich bei 1,8 drücke, passiert logischerweise nichts, weil ist ja offen die Blende, ne? Und jetzt gehen wir mal auf. Tralala. Gehen wir doch mal auf 2. Okay, ich höre was, aber ich nehme es noch nicht wahr. Bei 2,8 nehme ich es wahr. Bei 2,5 nehme ich es wahr. Bei 2,2 nehme ich es wahr. Bei 2,0 kann ich es nicht wahrnehmen, aber das heißt jetzt nicht, dass da nicht wirklich was passiert. Also ab 2,2 kann ich es wirklich sehen. Ist jetzt die Frage, wenn es jetzt noch heller wäre, ob ich es dann auch bei 2,0 schon sehe. Also kann ich erstmal nicht bestätigen.
Übrigens, ganz schöne Geschichte. Wenn ich so Landschaftsfotografie und solche Geschichten mache, die ich vom Stativ mache und auch gerne mal mit dem Live-View mache, dann ist das mit der Vorschau, also mit der Blendenvorschau, mit dem Vorschauknopf ganz praktisch, weil dann wird die Helligkeit auf dem Sucher entsprechend automatisch angepasst, je nachdem, wie du es eingestellt hast. Mhm. Das heißt, du kannst dann den Vergleich Offenblende zu, was weiß ich, Blende 11 oder so, siehst du per Knopfdruck, ohne dass das Bild dunkler wird auf dem Sucher, also auf dem Display. Und das ist tatsächlich klasse, weil dadurch kann man es sehr, sehr gut beurteilen.
Hm, schön.
Funktioniert klasse.
Der Chat fragt, was ich für eine Mattscheibe habe in der 5D. Ich habe die Mattscheibe mit den H-Linien, mit den Drittellinien. Also nichts Besonderes.
Und noch eine Frage, die über up.net reinkam, und zwar von Thomas Weller. Wenn ihr euch Fotos, die ihr mit einem Zoom gemacht habt, anschaut, denkt ihr manchmal, hätte ich doch lieber eine Festbrennweite genommen, so wegen technischer Qualitätseinbußen?
Nö.
Ganz, ganz selten. Also es gibt schon so ein, zwei im halben Jahr, wo ich sage, boah, da hätte ich aber gerne noch ein bisschen knackiger. Aber in der Regel nicht, nö.
Nö. Also habe ich definitiv noch nicht gehabt. Wenn dann irgendwo, was weiß ich, Hatte ich früher mal beim 70 bis 300 von Sigma. Wenn ich dann bei 300 war, da hätte ich mir natürlich was Besseres gewünscht. Das muss jetzt nicht zwingend eine Festbrennweite sein, aber das ist einfach, weil das Sigma am langen Ende einfach nicht seine Stärken hat. Und was nutzt es mir, darüber nachzudenken, weil ich habe keine 300 oder 400 mm Festbrennweite. Mhm. Und jetzt bei den Objektiven, die ich jetzt hier für die 5D habe, habe ich da keine Sorgen mit. Da habe ich eher manchmal das Gefühl, dass mir der Bildstabilisator da ein Schnippchen schlägt und ich das schon mal schaffe, das ein oder andere Foto zu machen, während sich der Spiegel noch einschwenkt. Da ist dann nämlich irgendwie alles scharf, aber es ist auch nicht so richtig bewegungsunschärf. Das sieht irgendwie ganz skurril aus. Und das nächste Bild passt dann wieder. Na, ganz komisch.
Das ist übrigens nicht der Showtitel, den gab es nämlich schon. Unser Chat ist aufmerksam. schade eigentlich. Gut, verlassen wir die sozialen Medien, gehen wir da zurück auf unsere Liste. Noch so zweiter Sachen, Punkte sind ja noch drauf. Und zwar, der Uwe hat uns folgende Mail geschickt. Hallo, ich bin Anführungszeichen der liebe Uwe aus Oberhausen. Ich vermute mal, das ist sein Twitter-Nick oder sein Flickr-Nick oder so. Ich bin seit 3 Jahren eifriger Nachhörer eures Podcasts. Es hat mein Interesse an der Fotografie neu geweckt. Meine Kamera Canon 1000D. Habt ihr eigentlich schon von der Kamera Obscura meiner ehemaligen Heimatstadt Mülheim an der Ruhr gehört? Mülheim, Duisburg, Essen, Oberhausen etc. ist ja alles eine große Stadt, eben der Ruhrpott. Per Suchfunktion auf happyshooting.de habe ich jedenfalls nichts gefunden. Es ist meines Wissens nach die größte begehbare Kamera Obscura Europas. Wenn ihr den Workshop im Landschaftspark Duisburg habt, könntet ihr doch einen kleinen Schlenker nach Mülheim machen. Der Labadou ist doch im Stadtteil Duisburg-Meiderich und der grenzt so ziemlich an den Stadtteil Mülheim-Styrum, an dem die Kamera Obscura steht. Das sind nur wenige Autominuten. Hier der Link. Das tun wir natürlich in die Shownotes. Das nur mal als Hinweis. Ich werde euch sicher noch mit der ein oder anderen Frage oder Meinung behelligen. Bis dann, 3:1, weitermachen mit lieben Grüßen, der liebe Uwe. PS, ich habe selber zum Bau der Kamera Obscura beigetragen. Wir hatten damals den Auftrag, diverse Abdichtungsarbeiten auszuführen und ich konnte sie schon in Betrieb sehen, bevor das gemeine Volk sie betreten durfte. Ja, cool.
Ja, also die in Mülheim kenne ich nicht. Ich war in Edinburgh, war ich in der Kamera Obscura. Da ist nämlich auch eine.
Ich muss gerade mal schauen. Also das ist schon ein recht schönes Gebäude hier. Du kannst dann hier oben reingehen und dann ist oben eben dieser Lichtzugang und dann siehst du das Bild so auf so einem Tisch.
In Edinburgh zum Beispiel, da ist unten auch so ein Fotomuseum drin, Foto- und Kameramuseum mit allen möglichen Dingen, so aus den Zeiten, seit es das erste Bild so gab. Und da gibt es auch einen Raum, da kann man seinen Schatten fotografieren.
Ah, das ist übrigens, da diese Kamera Obscura Mülheim ist übrigens ein alter Wasserturm, in den das eingebaut wurde.
Okay.
Sehr schön. Ach, ist das schön. Sowas mag ich. Also wer da hinkommt, geht oder in der Nähe ist, geht doch einfach mal vorbei. Sowas ist immer cool. Ob wir es während dem Workshop schaffen, während dem nächsten Labadou-Workshop, ist fraglich, weil der ist immer richtig dick gepackt.
Das ist eher unwahrscheinlich, ja.
Wenn man da irgendwie 20 Leute bewegen muss, ist das immer richtig Aufwand und dann geht da irgendwie Zeit flöten.
Können wir einen extra Tag für einplanen.
Aber das wäre ein guter Tipp für die Leute, wenn die irgendwie ein bisschen früher kommen oder vielleicht ein bisschen später gehen wollen.
Ja, klar. Also ich gehe mal davon aus, dass wir ja wieder einen Wochenendworkshop haben. Das heißt, wenn die einen Tag vorher anreisen, irgendwie am Freitag schon, ist das natürlich ein Ausflugsziel. Ne?
Wenn sie nicht abends anreisen.
Wenn sie nicht. Ja, dann müssen wir halt mal früher losfahren. Ne?
Ja.
So sieht's auch aus. Nee, muss man mal gesehen haben. Also Kamera Obscura kennt jeder. Ne? Einfach oben wie so ein Periskop, ein Spiegel dran. Das Licht wird von draußen nach innen geleitet, auf eine Hohlkehle projiziert. Und dann hat man quasi ein Live-Bild in einem abgedunkelten Raum. Ganz ohne Objektive. Ziemlich faszinierend. Also quasi das Loch in der Wand etwas professioneller. Und dann kann man auch oben an dem Spiegel drehen und in verschiedene Richtungen gucken und so. Total faszinierend.
So, jetzt kommen wir noch zu einem kurzen Analogthema. Und zwar hat uns der Jan was geschickt.
Ja, und da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ich lese das mal vor und erzähl mal kurz, was ich dazu gelesen habe. Also, er schreibt, hallo, ich bin zwar einige Folgen hinterher, so circa ein halbes Jahr, aber hole langsam auf. Ich weiß noch nicht, in welcher der Analogfolgen ihr über Kaffee Null und Wein Null gesprochen habt, aber ich fand, dass dieser Artikel interessant sein dürfte. Und da kommt ein Artikel zu Querfeld ein. Darin geht es um die Fixierung, die auch ohne Chemie funktioniert. Ciao und danke für den Podcast 321 Happy Shooting, der Jan. Ja, und den habe ich mir mal durchgelesen. Und da geht es bei Querfeldein darum, dass ein Film mit Kaffeinol entwickelt wurde, also mit Hilfe von Kaffee und Vitamin. Und dann war die Idee, ja, braucht man jetzt irgendwie so einen harten Fixierer oder geht das nicht auch irgendwie ohne Chemie? Und da geht es dann darum, dass man den Film wohl mit Salz fixieren könnte. Und das funktioniert dann so, dass man einen Topf mit Salz, mit Wasser aufsetzt und da richtig kräftig Salz reinkippt, so lange, bis die Lauge da gesättigt ist. Also bis sich das Salz irgendwann mal unten absetzt, sich also nicht mehr im Wasser auflösen kann. Ja, und wenn die Entwicklung dann fertig ist, dann wird die Rolle einfach, also die Filmrolle, diese Dose da, die Filmdose, wird dann eben mit diesem Salzwasser geflutet oder in dieses Salzwasser gestellt. Und das jetzt eben nicht für ein paar Minuten oder Stunden, sondern eher so tageweise. Ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, wie lange es war, ob das jetzt 2 oder 3 Tage waren, was er da geschrieben hatte. Jedenfalls hat er dann wohl sich getraut, das Ganze mal rauszunehmen, hat nachgeschaut. Und es waren tatsächlich die Bilder drauf. Konnte die auch scannen und er hat sie dann noch ein paar Tage irgendwie so an verschiedenen Orten hingelegt, auch ins Fenster irgendwie, ins Sonnenlicht und so weiter. Und sie sollen nicht nachgedunkelt sein.
Also der Sinn und Zweck des Fixierens ist ja, dass das unentwickelte Bild, also das Silber auf dem Film, was kein Licht gesehen hat, dass das nicht nachbelichtet wird. Also das wird quasi rausgewaschen. Mhm. Dass nur noch das belichtete oder dunkle Silber dann, geschwärzte Silber dann eben auf dem Film drauf ist. Und wenn man das nicht tun würde, das Fixieren nach dem Entwickeln, dann wird man den Film aus der Dose ziehen, dann wird man wahrscheinlich auch kurz ein Bild sehen, das wird aber dann relativ bald verschwinden, weil eben Licht dran kommt und weil das Silber danach dunkelt. So, und es scheint wohl tatsächlich zu gehen mit Salz, mit einer gesättigten Salzlösung, also keine übersättigte, da dürfen keine Krümelchen drin sein. Mhm. Und der macht das hier auch, glaube ich, 1,5 bis 2 Tage, lässt er das da in dieser Salzlösung stehen. Hat dann auch mehrere Tage dann eben diese Bilder den Film nachher noch Licht ausgesetzt, um zu sehen, ob tatsächlich was passiert. Und da scheint nichts passiert zu sein. Ich wäre trotzdem vorsichtig, weil ich habe auch schon Filme gesehen, die nicht sauber fixiert waren mit chemischem Fixierer, also mit Industriefixierer. Und die haben lange recht gut ausgesehen. Und dann nach einem halben Jahr irgendwie hat man festgestellt, das war wohl nix. Also ich würde da mal noch ein bisschen auf eine Langzeitstudie warten oder vielleicht mal eine durchführen sogar. Und natürlich braucht man die Zeit. Das ist natürlich die nächste Geschichte. Also 2 Tage warten, bis der Film fixiert ist. Im Normalfall dauert das irgendwie zwischen 2 und 5 Minuten, bis das Ding fixiert ist. Also ich glaube, die Geduld hätte ich überhaupt nicht. Da bin ich ungeduldig.
Ja, das ist...
Außerdem ist Fixierer nicht wirklich teuer. Also wir reden hier von, kannst du irgendwie 5 Liter Fixierer ansetzen für, was weiß ich, für 5 Euro oder so. Und kannst den monatelang verwenden.
Markus J. schreibt hier gerade Pökelfoto.
Pökelfoto, genau. Hinterher dann auch...
Pökelfilm.
Zum Würzen, kleingemahlen zum Würzen verwendbar. Ja, nee, mit Sicherheit interessant, aber wahrscheinlich, also ich behaupte mal, selbst wenn es sauber durchfixieren würde, was man tatsächlich mal auf eine längere Zeit ausprobieren müsste, würde ich wahrscheinlich es nicht tun, weil ich nicht die Geduld dafür habe. Aber es ist cool, also ich finde das klasse. Weil das war immer so die Frage, geht das? Also gibt es neben diesen Kaffeenol-Geschichten, die du ja alle irgendwie im Reformhaus bekommst, also das Kaffee und das Vitamin C und so weiter, gibt es da eine Möglichkeit, Filme zu fixieren, ohne da jetzt irgendwie was...
Ich kann mich erinnern, vor der Frage standst du ja mal, als es zur Everest-Tour ging, ob man da auch noch eine andere Lösung finden kann, aber es gab halt irgendwie nichts. Und ich meine, das wäre jetzt auch nicht praktikabel gewesen, da im Basecamp irgendwie mal 2 Tage drauf zu verbringen, die Filme zu fixieren. Wer weiß.
So gut.
Da ist er noch, genau.
Ich bin noch da.
Jo, Skype ist komisch heute.
Ja, komisch, Skype ist echt komisch heute. Na gut.
Skype hat das noch nicht vertragen mit der Normalzeit jetzt wieder.
Nicht wirklich. Na gut, wir haben noch 2 Fragen und zwar von Sven. Hat Sven zwei Fragen gestellt oder haben zwei Leute...
Ne? Nee, Sven hat zwei Fragen gestellt.
Alles klar, okay.
Das ist übrigens böse. Das ist jetzt eine große Ausnahme. Ansonsten bitte pro E-Mail eine Frage. Das ist einfacher von der Verwaltung. Hallo ihr zwei, schreibt da. Freue mich jede Woche auf einen neuen Podcast von euch. Mach weiter so, einfach klasse. Irgendwie verpasse ich immer die Live-Folgen. Ja, ich weiß, meistens immer Dienstag. Hab schon in meinem Kalender fett eingetragen. Aber wenn ich dann noch vergesse, da reinzuschauen. Tja, so ist das mit Kalendern. Deswegen habe ich ein iPhone, der klingelt dann. Deshalb möchte ich jetzt mal folgende Fragen per E-Mail loswerden, die mich derzeit beschäftigen. Und zwar... Mit welchen Einstellungen exportiert ihr Fotos aus Lightroom, wenn ihr diese einfach nur 13x18 oder also für 13x18 oder 20x30 Ausdrucke, gegebenenfalls noch für ein Fotobuch sein sollen, wie auch immer, also Auflösung, DPI etc. Dazu vielleicht erstmal, das ist nämlich die erste Frage, das mache ich ganz einfach und zwar exportiere ich sie in voller Auflösung. Wenn ich sie selber drucke, dann sage ich in Lightroom einfach, das ist die Größe, die ich drucken möchte. Und jetzt gib mal, dann kannst du in Lightroom DPIs einstellen. Da stellst du also keine Pixel-Auflösung ein, sondern stellst du die DPIs ein. Und da, lass mich lügen, habe ich, glaube ich, mindestens 300 drin stehen, wenn nicht sogar 320 oder irgendwie sowas. Und das hat bei mir bisher eigentlich immer gereicht. Das sah gut aus. Wenn ich Fotos speichere, also exportiere, weil ich sie zu einem Dienstleister schicke, wenn wir das also nicht online machen, sondern wenn wir da eine CD hinschicken, dann exportiere ich die einfach in voller Auflösung, also was ich habe. Das sind dann bei mir 12,8 Megapixel oder sowas und schicke die dahin, weil die können das in jedem Fall besser anpassen und skalieren, als ich das hier tun könnte, weil ich kenne den Verschnitt nicht bei denen, ich weiß überhaupt nichts davon, müsste ich mich also rantasten. Und wenn wir Kalender, Poster oder sonst irgendwas online bestellen, hier so bei Fotobuch und ähnlichen, dann macht das die Software. Also da stelle ich auch die volle Auflösung, die ich habe, in die Software rein und platziere das eben da, wo ich es hinhaben will, auch im Fotobuch und so weiter. Und da sorgt dann deren Software dafür, dass sie eben das in einer Auflösung skalieren und hochladen, die massig für den Ausdruck reicht, aber eben klein genug ist, als dass der Upload auch noch in einer vertretbaren Zeit zu realisieren ist. Also da kümmere ich mich dann nicht weiter drum. Wie machst du's?
Ich schicke höchste Auflösung und ja, so DPI-Zahl auf Richtung 300 und gut ist es.
Gut.
Ja, das ist ja, relativ einfach. Aber ich drucke eh das meiste selber, also ich lasse relativ...
Übrigens, Sven, entweder hast du eine Pixelauflösung, das heißt, wenn du sagst, ich schicke jetzt hier, weiß ich nicht, 1600 Pixel Kantenlänge, ich fange schon wieder an, die Vokale zusammenzuziehen. Also nehmen wir mal an, die lange Seite des Fotos, sagst du, das sollen 1600 Pixel sein, dann brauchst du dir um DPI keine Gedanken mehr zu machen, wenn das Ausgabeformat bekannt ist. Du kannst dir höchstens ausrechnen, wie viel Pixels per Inch du kriegst. Wenn du nämlich weißt, dass dann die lange Seite auf dem Foto 18 cm ist, kannst du das in Inch umrechnen. Und wenn du weißt, du hast 1600 Pixel, dann weißt du, wie viel Pixel pro Inch kommen. Da brauchst du aber ins Bild keine DPIs mehr reinschreiben, weil das ist dann sowieso irrelevant. Oder aber du sagst, du willst eine Ausgabe haben mit 300 Pixel per Inch und dann musst du eben sagen, okay, deine 18 cm, rechnest du dir in Inch um. Dann weißt du, dass du 300 pro Inch haben willst, also 300 mal die Inch und dann weißt du, wie viel Pixel dein Bild braucht. Jo, und dann schreibt er weiter. Zweite Frage bezieht sich auf Online-Fotoalben. Auch wenn dieses Thema bestimmt schon des Öfteren bei euch besprochen wurde, gibt es ja hier ständig Veränderungen und Neuerungen. Ich habe bis zur Abschaltung die Online-Alben von MobileMe genutzt. Ja, die waren cool. Einfacher Upload, Alben konnten leicht geteilt werden und ich konnte Alben auf der Startseite für die Allgemeinheit verbergen. Leute, denen ich den Link geschickt habe, mussten nicht erst Mitglied eines Online-Dienstes sein, um sich die Alben anzusehen. Und ein Download für die Freunde war dann auch möglich, falls ich es freigegeben hatte. Ach ja, und die Präsentation der Fotos war auch ganz nett. Und nun, MobileMe gibt es ja nicht mehr, suche ich nach einer neuen guten Alternative. Flickr und Co. sind weit verbreitet. Eigentlich möchte ich aber meine Fotos, hier geht es oft um Fotos meiner Tochter oder deren Freundinnen bei Ausflügen etc., nicht auf solche Plattformen laden, um sie für jedermann, der mal eben so über die Plattform stöbert, zugänglich zu machen. Andererseits sollen die Leute, denen ich einen Albumlink zur Verfügung stelle, sich nicht erst bei einem Dienst registrieren müssen, damit ich sie für den Zugriff freischalten muss. Schön wäre es, wenn es einen entsprechenden Dienst gibt, der all diese Wünsche erfüllt und auch noch über ein Lightroom-Plugin den Upload ermöglicht. Und nun habt ihr da gute Empfehlung. Was nutzen die anderen Hörer so? Grüße vom unteren Niederrhein. Da fragt er, gibt es hier noch weitere Happy-Shooting-Hörer in der Gegend? 321 Happy-Shooting. Also zu der Frage, ob es noch weitere Happy-Shooting-Hörer im unteren Niederrhein gibt, da möchte ich mal bitten, die Hörer fleißig Kommentare zur Folge 287 auf happyshooting.de zu hinterlassen. Und was so einfache Online-Alben angeht, weiß ich im Augenblick auch nicht weiter. Ich weiß nur, dass es jetzt anstelle von MobileMe eine Möglichkeit gibt, Chris, die hast du, glaube ich, genutzt für die für deine Essensfotografie-Dokumentation, Reportage.
Ja, das ist diese, von Apple heißt das Shared Photo Stream. Du kannst da im Prinzip seit iOS 6 mit iCloud kannst du so Fotos einfach in einen sogenannten Fotostream schicken und ja, dann kommt das eben auf irgendeine URL raus und die kannst du dann Leuten geben und das wird dann einfach, das ist im Prinzip eine super simple Art, Bilder online zu stellen, speziell wenn du sie eben mit einem iOS-Device geschickt hast, geschossen hast, aber auch von iPhoto vom Mac aus.
Ist das das Gleiche oder hat iPhoto vom Mac dann noch wieder was anderes?
Nee, das ist das Gleiche. Also du kannst auch in den gleichen Fotostream von iPhoto vom Mac oder von deinem iPhone aus Bilder reinschieben, das geht.
Weil ich meine mich mal irgendwie so einen Stream von iPhoto, von dem neuen iPhoto aus gesehen zu haben, wo die Bilder auch so ein bisschen nett angeordnet waren. Also eins war mal ein bisschen größer, dann mal wieder so zwei Reihen kleinere links daneben und so. Das war so ein bisschen bunt aufgefächert, aber das scheint dann wahrscheinlich die irgendeine Option für die Darstellung zu sein. Keine Ahnung. Wie das dann mit den Downloads aussieht, weiß ich nicht. Der Chat sagt übrigens gerade, Tobi sagt, dphoto, also dphoto, dphoto.com ist nicht ganz billig, aber immer noch billiger als MobileMe und die gewünschten Features kann es. Interessant. Und ein dphoto Aperture Plugin gibt es schon und Lightroom sei geplant. Jo, Sven, das wäre doch mal was. dphoto.com. Guck mal an. Ich kann das auch kannte das auch noch nicht. Gut, wer sonst noch eine schöne Idee hat, diese ehemalige MobileMe-Galerie, die in Einfachheit kaum zu übertreffen war und vor allen Dingen auch in der Darstellung gut aussah, wer da Ideen hat, wie man das ersetzen kann heutzutage, außer jetzt dphoto.com, wenn es noch andere Möglichkeiten gibt, bitte, bitte in die Shownotes. Ich suche da auch immer noch nach etwas. Also auch nach etwas, was man eben sowohl unter Windows als auch Mac sich anschauen kann, was auch unter iOS funktioniert, wenn man einfach im Browser reingeht. Das war eben bei der MobileMe-Galerie so cool, dass man auch mit dem iPhone oder dem iPod Touch irgendwie den Browser, der Safari einfach aufgemacht hat, konnte diesen Link aufrufen. Diese Bilder wurden richtig cool dargestellt und man konnte auch da einzelne Bilder runterladen und sowas. Das war schon sehr geil. Jo, Sven, ich hoffe, Fragen beantwortet und ich hoffe, da kommen auch noch mehr Vorschläge dann in den Shownotes. Guck mal rein auf happyshooting.de. 287 sind wir schon. So sieht's aus. Jo, Chris.
So, wir bist haben du bereit? Was? Ich bin völlig bereit. Warte mal. Ja, bin ich.
Alles klar. Ja.
Wir können einen Gemittel erwinnen. Und zwar, die Aufgabe war Härtetest.
Und zu gewinnen gibt es was?
Zu gewinnen gibt es die Blitzschiene, diese Hotshoe-Blitzschuh-Verlängerungs-Bla-Schiene, die ich vorhin vorgestellt habe. Die du vorhin
drüber erzählt hast,
jawohl. Genau. Ja, die Aufgabe lief. Wie lange lief sie denn? 2 Wochen, wie sie es gehört, glaube ich. Und
ja, die läuft immer 2 Wochen. Die ist letzte Woche ausgelaufen, sozusagen, ist die Aufgabe Härtetest. Wir haben 37 qualifizierte Teilnehmer, also Bilder und Teilnehmer. Und da wollen wir jetzt einen draus ermitteln.
Ich darf anfangen. 37. 52.
Das ist knapp drüber. Ich habe mir jetzt auch was drunter gelegt. Ich habe 44.
44 reicht immer noch wir nicht ganz, aber wir nähern uns langsam. 6 und da brennt was. Hat er in diesem Löwen
was brennt, bei was dir Moment. Brennt mal was?
Nein, das ist dieser Würfel. Das ist so eine komische Konstruktion. Das ist ja ein Würfel im Würfel. Die 56.
Ach, du hast diesen Würfel im Würfel. Ja, so einen habe ich auch. Aber ich habe jetzt die zwei einzelnen. 29.
Ja, da haben wir ja was.
Ja, da haben wir was.
Tada, 29 ist das Bild von 29. Tim Trevlik.
Verweigerter Härtetest?
Verweigerter Härte.
Was ist denn das?
Also ein Gesichtsausdruck, der ist klasse. Wir wollten eine Geweihhärte testen, erhielten aber eine abschlägige Antwort. Bäh. Ja, das ist irgendwie so ein Hirsch, der bäh macht.
Klasse.
Ja.
Ja, was sehen wir? Wir sehen einen Hirsch, wir haben einen tollen Gesichtsausdruck, wir sehen Zähne von ihm, also es ist sehr scharf, aber ich habe jetzt nur das Vorschaubild, das große lade ich jetzt mal nicht.
Ich hole mal gerade das große, oh, das, oh, 4207, der hat es in Originalgröße hochgeladen.
Oh, wow, okay. Wir sehen im Hintergrund einen Wald, das sieht aus wie irgendwie so ein Wildpark oder sowas.
Ja, das sieht nur deshalb so knackig, also es ist schon relativ knackig, aber das ist im Kleinen nur deshalb so knackig, weil Flickr da ja auch nochmal eine Schärfung
hat. Hat Flickr gemacht, ne, bei deinem Vorschaubild.
Ja, Flickr macht das doch immer so ein bisschen.
Ja, die knallen
bisschen immer rein. Übertrieben.
Ja. Soll man da groß zu sagen, ein Hirsch im Bild halt, ne? Schön finde ich das Licht, das Gegenlicht, das mag ich total gerne. Also ich achte auch immer drauf, wenn ich irgendwie in der Reithalle unterwegs bin oder so und da scheint das Licht rein, dass ich tatsächlich versuche, so irgendwie seitlich mit dem Licht oder sogar gegen das Licht zu arbeiten, weil das so ein schönes Konturlicht eben gibt. Also das, was man im Studio eigentlich machen würde oder Strobist-like, wenn man blitzschräg hinten oder von der Seite oder so aufbaut. Und das ist hier auch so. Also das Sonnenlicht kommt so ein bisschen von schräg hinten und macht halt so eine schöne Konturlinie über das Haar, über den Hals und modelliert den Kopf irgendwie im oberen Bereich zumindest ganz schön. Schade, dass die Nase und der Mund so ein bisschen im Schatten liegen. Aber da hat man natürlich bei Wildlife jetzt nicht wirklich einen Einfluss drauf. Schön.
Ja, nee, finde ich also hat so eine schöne Trennung vom Hintergrund. Das ist ganz gut. Und auch natürlich dieser Moment ist toll erwischt, dieser Gesichtsausdruck.
Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Dann ist das der Tim Trevlik, wie auch immer. Du hast gewonnen. Achso, Tim Noack steht ja auch da drunter, hat ja einen Klarnamen dahingeschrieben. Tim Noack, Username Tim Trevlik. Du hast gewonnen und zwar diese, ja, wie heißt das Ding? Blitzschienen-Verlängerungsdings. Hast du gewonnen.
Ja, diese Blitzschiene.
Genau. Schreib eine E-Mail an info@happyshooting.de, Stichwort Gewinner Härtetest und bitte nicht vergessen, deine Anschrift dazu zu schreiben, wo Chris das Ganze hinschicken soll und dann lassen wir dir das umgehend zukommen.
Genau, jetzt habe ich noch eins rausgesucht, was ich auch noch gerne vorstellen möchte und kurz besprechen möchte und zwar von Tobi Buck. Das Bild heißt Diebstahlschutz. Das ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Und das ist so ein ganz, eigentlich ein ganz simples Bild, so eher silhouettenartig. Du siehst von unten nach oben so einen Kran, der da so wie so eine Silhouette. Das ist keine ganze Silhouette, weil du siehst, das Licht kommt von rechts. Das heißt, das auf der rechten Seite des Krans sind so hellere Stellen. Unten sieht man auch so die Kante vom Wald, aber schön schwarz absaufend. Und dann hast du diesen Kran und an diesem Kran hängt eine Kreissäge, das ist dann auch irgendwie der Aufhänger, also im wahrsten Sinne des Wortes. Sagt, wenn man die Kreissäge klauen will, muss man, das wird dann schon ein Härtetest, wenn man die klauen möchte. Das ist übrigens ganz üblich auf Baustellen, dass diese Kreissägen hochgehängt werden, damit sie keiner klaut. So übers Wochenende. Und ja, ich finde es einfach schön, weil es hat so eine grafische Natur und er setzte auch ganz bewusst und kreativ dann so Objektivreflexion, Lensflare ein. Da sieht man also, da ist die Sonne rechts und auf der linken Seite gibt es dann entsprechend Linsenreflexionen, die dem Bild noch so ein bisschen Schmutz verleihen, ne? So dem Ganzen noch so ein bisschen irgendwie so. Das sieht so echt aus. Das sieht nicht irgendwie so künstlich digital aus. Also gefällt mir gut. Mag ich einfach, weil es so eine schöne Schlichtheit hat. Und der Platz, wo die Kreissäge hängt, der ist da auch so schön von der Platzierung gut. Das ist so, so über dieser Einschnittkante von dem Wald. Und das fühlt sich an, als ob es an der Stelle, als ob es dahin gehört. Also und fühlt
wird,
sich da richtig
wird
an.
Von dem Lensflare genau getroffen.
Das auch noch,
ja. Genau auf der Linie von dem Lensflare. Ja, faszinierend. Auch die anderen Lensflares, die da oben genau an dem Kran lang gehen.
Genau.
Ganz witzig, ja.
Ja, also cool. Ja,
schön, cooles Bild. Habe ich übrigens genau so auch schon hier um Hannover an den Baustellen gesehen. Und auf dem Rückweg vom Lapadou übrigens auch.
Das ist völlig normal.
Ja, ja. Machen aber nicht mehr alle, weil, weiß ich nicht, wahrscheinlich wird dann der ganze Kran geklaut oder so. Ich habe auch noch zwei gesehen.
Ja.
Und zwar, wenn wir schon bei grafischen Bildern sind, habe ich ein Bild gefunden von Dirk Hüsken. Dirk mit Doppel-R nennt sich Distributivgesetz. Und was wir da sehen, ist ein Gebäude, das, also ich könnte es jetzt, damit ihr da draußen versteht, wie es aussieht, eher sagen, es sieht aus wie ein Parkhaus, wie so verschiedene Parkebenen, ist es aber wohl nicht. Wobei, ich weiß es nicht wirklich genau. Und diese Ebenen, diese verschiedenen Parkebenen, sage ich jetzt einfach mal dazu, die ziehen sich halt so grafisch linienmäßig von links oben nach rechts unten durch das Bild. Das sind so vier Linien. Das ganze Bild ist quadratisch geschnitten und auch in Schwarz-Weiß. Hat mir da schon mal ganz gut gefallen. Ist übrigens auch nicht geschnitten, sondern quadratisch fotografiert. Man sieht auch noch unten vom Negativ da die Nummern dran und so. Und an der unteren Ebene, da geht dann horizontal so leicht nach rechts oben weg ein Schild, auf dem stehen vier Wörter. Und zwar einmal japanische, dann ein Plus und europäische und darunter steht dann Automobile und Plus Reparaturen. Und das finde ich jetzt, ich fand das grafisch interessantes Bild, einfach von der Linienführung, von der Textur und von der Bildaufteilung her. Das hat mir so gut gefallen, wie da diese Diagonalen sich treffen bei diesem Schild. Und ja, schade, dass das Schild nicht ganz horizontal ist. Das hätte mir wahrscheinlich sogar noch besser gefallen. Und dann als Härtetest schreibt er hier eben, dass man das wahrscheinlich völlig korrekt auflösen kann, aber ein Härtetest fürs Sprachverständnis ist, weil so wie dieses Schild geschrieben steht, könnte man nämlich sagen, entweder steht da japanische Automobile und europäische Reparaturen oder es steht da japanische und europäische Automobile und Reparaturen. Tja, man weiß es nicht genau. Tja. Also ich vermute, es gibt da verschiedene Fahrzeuge und diese werden auch repariert. Aber man weiß es nicht.
Ich weiß, wo das ist.
Echt?
Das ist in Tübingen.
Ach ja, ja. Bei dir um die Ecke.
Genau.
Dann frag doch mal, was die da eigentlich machen.
Ja, genau das. Japanische und europäische Automobile und Reparaturen. Beides. Also die machen quasi alles. Ist einfach.
Ja, super. Jo. Das fand ich klasse. Und was ich auch noch erwähnt haben wollte, während ich das hier mal kurz sichere, ist ein Bild, weil da hat sich jemand wieder echt ein bisschen Mühe gemacht. Und zwar, also was heißt, die anderen haben sich auch Mühe gegeben, aber ihr werdet es gleich erfahren. Und zwar ist das von Astrotaucher. Das Bild nennt sich Schatzsuche. Und er ist da offenbar wirklich in den Wald gegangen, hat sich vorher eine kleine Schatztruhe fertig gemacht mit Goldmünzen drinne, hat eine Schatzkarte gemalt. Diese Schatzkarte hat er dann an einem Baum aufgehängt und einen kleinen Spaten hat er dabei. Es sieht also so aus, als ob er den Schatz gesucht hat, dann gegraben und nun auch gefunden hat. Und er kniet da so in seinen olivgrünen Klamotten auf diesem moosgrünen bewaldeten Boden. Hat diese Schatztruhe offen, die Münzen fliegen so ein bisschen heraus und er macht gerade den Härtetest, also beißt gerade ein Goldstück an, um zu prüfen, ob es denn auch wirklich Gold ist. Und das fand ich zum einen erstmal ganz schön von dem Konzept her, sich also das auszudenken und dann auch in die Tat umzusetzen, da wirklich loszugehen und da zu posen. Ich weiß jetzt nicht, Astrotaucher, ob du das mit einem Selbstauslöser gemacht hast oder ob du jemanden dabei hast, der denn dann noch geholfen hat. Und mir hat das Licht gut gefallen. Da bin ich unsicher, ob es Bearbeitung ist oder ob da tatsächlich mit dem Blitzlicht gearbeitet wurde, weil die Augen sind doch relativ hell. Das sieht aus wie angeblitzt. Könnte aber auch in der Bearbeitung entstanden sein. Und man sieht eben den Bereich, wo er mit dem Goldschatz kniet und da diese Beißprobe macht. Das ist deutlich wärmer, dieser Bereich. Der ist so richtig hervorgehoben. Einmal ist er heller und einmal ist er wärmer und im Hintergrund der Wald, der driftet dann so in diesen kühlen Schatten ab. Das Ganze hat auch noch eine schöne Vignette außenrum. Ja, hat mir ganz gut gefallen. Schöne Idee. Werde ich auch nochmal notieren.
Jo. Gut, dann war es das. Bis auf eine letzte Amtshandlung noch und zwar haben wir ein Geräuschrätsel. Dum-di-dum. Boah. Tja. Das ist die ganz klassische Agfamatic 4000. Das ist die, ja, das hat damals so Ritsch-Ratsch-Klick-Kamera.
Das ist jetzt, ne, das Original. Wir hatten in der letzten Sendung hatten wir einen Nachbau.
Ich weiß gar nicht, was genau das, ob ich glaube, die Agfamatic ist, glaube ich, das Original. Also das ist die, die man so rechts so wie so eine Pumpgun so nach so zusammenschieben musste, wieder auseinanderziehen, um sie vorzuspulen und dann oben so ein großer roter Knopf drauf.
Und genau. Und Thomas Weller im Chat hat es übrigens gewusst. Der hat nämlich vorhin schon gesagt, Agfa. Richtig. Genau, und das ist gekommen von Andreas, der schreibt Agfamatic 4000. Es handelt sich um eine Pocketkamera. Die Serie 2000, 3000, 4000 wurde 1974 vorgestellt. Dann hat er noch ein Foto mitgeschickt, das packe ich dann nachträglich in die Shownotes. Es ist außerdem das Blitzgerät und der Nahaufsatz sind da zu sehen auf dem Bild. Ich erinnere mich, dass diese Bauform seinerzeit absolut in war, allerdings hatte sie auch so ihre Tücken. Meine Eltern hatten die Kamera an meine Großmutter verliehen in der Annahme, dass bei so wenigen Knöpfen und dem großen roten Auslöser schon nichts schief gehen könnte. Denkste, meine Großmutter hat einen ganzen Urlaub lang die Kamera falsch herumgehalten, also von vorne durch den Sucher geschaut. Was sie da fotografiert hat, war natürlich klar, wenn auch nicht sehr genau zu erkennen.
Uff. Ja. Ja, das soll kann vorkommen. Passieren.
Ja.
Dann in diesem Sinne würde ich sagen, wir wünschen euch eine schöne Restwoche.
Genau.
Wir reden wieder nächste Woche. Bis dahin, macht es gut, habt viel Spaß bei allem, was ihr tut, hoffentlich beim Fotografieren.
Genau, macht was.
Und wir verabschieden uns ganz traditionell mit 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Kamera falsch rum gehalten. Nein.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.